Hallo, es ist Sonntag, 20 Uhr, Primetime.
Und krasse Scheiße.
Und ihr wundert euch, was ist hier los? Warum auf einen Sonntag? Carsten, klär uns auf.
Ich habe mal festgestellt, es wird langsam kälter. Es wird langsam feucht, das heißt, Wintertraining kommt an. Und ja, da haben wir die Trainingszeit ein bisschen geändert, ne? Also wir trainieren jetzt auch dienstags und das geht irgendwie, passt irgendwie ziemlich ganz mit unserem bisherigen Dienstagstermin, wa?
Nee, ich hätte ja Montag und Mittwoch Training, du wahrscheinlich jetzt Dienstag, Donnerstags.
Montag, Dienstag, Donnerstags, Freitags. Also Mittwoch hätte ich Zeit gehabt, aber da hast du keine Zeit. Oh mein Gott. Ich glaube, wir hatten nur noch zwei Möglichkeiten.
Ja.
Samstag gut. Haben wir vergessen.
Ich befürchte, heute werden nicht viele Leute reinkommen, weil er spielt die NFL.
Beziehungsweise hat schon gespielt, ne? Hast du geguckt?
Nein, ich war heute damit beschäftigt, beziehungsweise ich bin irgendwie seit Freitag damit beschäftigt, mit Anne zusammen das Kinderzimmer einzuräumen. Ich habe jetzt Kommoden ohne Ende aufgebaut.
Also, um meine Frau zu zitieren, das war bestimmt spannender als das Spiel Colts gegen... Wer war das nochmal?
Patriots?
Ach, die einen da.
Andere nennen es Not gegen Elend.
Es war, also eigentlich war es doch irgendwie ein bisschen spannend, aber jetzt so, wenn du nur nebenbei so zuguckst, so passiert irgendwie nichts. Ne? Aber egal, muss ja nicht mal was passieren. Aber ich habe auch den Vorbericht geschaut und das zum Mittagessen und ich dachte mir so, ey.
Tja, du, Katja ist gerade sehr ungläubig, so von wegen Dienstagstraining, was ist da los?
Damentraining.
Damentraining.
Nicht Jugend, alles gut.
Da bist du auch noch
nicht
drin.
Nicht U19. Ne? Ja, da bin ich auch noch drin, ne? Du sprichst ja mit dem Special Teams Coordinator. Yes, es mache ich und Josef, der freut er sich.
Aber was mir gerade so auffällt, so wenn ich jetzt so tief reinhorche in meine Kopfhörer, dann stelle ich fest, dass deine Stimme lieblicher klingt. Das ist ja fast ein Wohlgenuss, deiner Stimme zu lauschen. Was ist da los?
Oha. Er hat sich ein Spielzeug gegönnt, oha, nachdem sein altes Teil sowas von dermaßen in die Pritze geschlagen hat.
Ah.
Also kurz gesagt, mein alter Preempt, da war nichts mehr zu löten. Ich habe einfach gesagt, ach, fick dich doch ans Knie, du Scheißding, und schmeiß dich einfach nur noch weg und habe mir einfach mal vom Black Friday einen neuen gegönnt und bin gerade etwas hart begeistert von diesem. Mein Gott, ist das Ding toll.
Ich glaube, die Zuhörer werden auch begeistert sein.
Ja, nächstes Mal, wir sollten auch so ein Ding fürs Video holen, ne? Also, dass wir vielleicht auch noch viel besser aussehen, als wir ohnehin schon aussehen.
Das wird schwierig.
Ja, und ich behaupte es mal, es liegt nicht an der Technik, ne? So, zumindest hat er es gesagt.
Also ja. Wir benutzen keine Videofilter, also so viel sei gesagt.
Nee, und Gott sei Dank haben wir keine Bikinis an. Aber gut, wir sind nicht auf Facebook, wir sind ja alte weiße Männer und dementsprechend nicht bei Twitch und voll angezogen.
So, ich guck mal nach unten.
Nein, bitte nicht. Ich habe letztens so einen Trend gesehen in Amerika. Da haben sie die Leute verdonnert, dann zum Casual Friday mal so zu kommen, wie sie normalerweise angezogen sind im Homeoffice.
Oh Gott, was ist da bei rumgekommen?
Also obenrum Business, unten Gott sei Dank hat er eine Hose an. Also das fand ich schon super, ne? Wenn ich mal vorstelle, kennst du das auch so, wenn so Kollegen so die Kamera aus haben und sagen, ja, die Kamera funktioniert und du denkst so, ist genau, du sitzt auf dem Klo, wa?
Bei uns gibt es leider so die Pflicht, die Vereinbarung, die Kamera immer einzuschalten.
Das haben wir auch und finde ich auch vernünftig irgendwo, weil es, ich sag mal so, ich hatte dann auch mal jemanden gehabt zur Ausbildung, wo du gemerkt hast, ja, diese ganze Homeoffice-Phase, wie sag ich's mal, ich versuch's mal vorsichtig zu formulieren. Ich meine, wenn du öfters zur Arbeit gehst, dann gehst du öfters mal in die Dusche.
Ja, doch, ja. Ne?
Also sowas, ne? Schon mal erlebt, ne? Aber gut. Die Zeiten sind ja schon fast vorbei. Aber apropos Sachen, die man sich hätte sparen können. Der Vorbericht, ne? RTL, ich bin ja so begeistert, ne? Also ich habe Alex Jolich wieder gesehen.
Wen?
Weißt du, der eine Typ, der damals vor 30 Jahren, 50 Jahren da bei, der erste bei Big Brother war.
Ah, okay.
Der angeblich mal Football gespielt hat, den haben sie irgendwie ausgegraben. Und wer hat ihn ausgegraben? Die Frau Keludewitsch. Ach nee, Entschuldigung, die heißt ja Frau Keludewitsch, nicht Frau Keludewitsch, aber egal. Auf jeden Fall, die ist ja so eine Football-Expertin. Mhm. Ich meine, das ist ja für mich schon so ein Todesurteil, ne? Der ganze Vorbericht kommt von Frauke Ludewig, weil ich kann auch, ich ehrlich, bin ich der Einzige, der Football und Taylor Swift in einem Satz nicht mehr hören kann?
Ich meine, ja, also das war letzte Woche schon so, als die Kansas City Chiefs gespielt haben, da war ja ständig nur hier Taylor Swift hier, ist Relative da, ist sie da, ist sie nicht da. Ja,
das ist übrigens noch okay, das ist übrigens noch okay.
Die Scheiße.
Aber ich meine, das ist übrigens noch ein Sachzusammenhang, ne? Travis Kelce, der spielt da und die Frau, die Frau Kolodewig. Die Frau Kolodewig, ich hätte gewünscht, sie wäre Taylor Swift. Ja, das macht ja noch was, ne? Aber jetzt heute bei den Spiel... Calls gegen die gegen verloren haben, also Patriots, was ja anscheinend so ein Patriots-Fluch inzwischen ist, ne? Was hat das mit der Taylor Swift zu tun? Ich meine, hallo.
Also mir geht auch diese Dame, die da Sideline-Kommentatoren macht, derbe auf die Nerven. Die scheint ja so ahnungslos zu sein und doofe Fragen zu stellen, und wenn der Gegenüber dann antwortet, hört sie noch nicht mal zu. Dann siehst du richtig, wie der Blick leer wird, so das Gesicht so.
Ja, das Problem in Deutschland. Sportjournalisten, Sportmoderatoren, die machen 99,9% Fußball. Und dann steht da ein Kuhn, ein Werner, ein Vollmer da. Ja, obwohl das heute sehr, sehr lustig zu sehen war. Ich habe zum ersten Mal gesehen, wie klein die gute Dame ist. Und ich habe gedacht, so, hoppsa, Shaquille O'Neal kommt nicht vorbei.
Jerome kommt gerade dazu und sagt, was, Sonntagabend live? Ja, das haben wir ja, extra für euch Bulldogs gemacht, weil ihr euch ja beschwert habt, dass ihr Dienstag ständig euer Vorstandsmeeting habt. Da haben wir jetzt gesagt, mach mal Sonntag, damit ihr auch mal dabei sein könnt. Das ist Service am Fan, verstehst du?
Genau.
Ne? Aber übrigens nochmal zu RTL. Ne?
Du hast noch was verpasst, du hast Blümchen verpasst.
Schön, toll.
Aber es waren wenigstens diesmal zwei Leute, die wenigstens was mit Football mal zu tun gehabt haben in den 90ern.
Ja, wow. Sie war Chili dabei, den Blue Devils.
Kann ich mir ein Lied wünschen?
Bitte, bum, bum, bitte. Bum, bum, bum,
Bumerang. Wie ein Bumerang, bla, 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 bla. Ja Gott, Blümchen, Bumerang, komm, pack rauf, das muss sein. Also Hauptsache kein Lied von Alex Jolich, ich glaube, der hat auch mal so ein pseudodüster Scheiß gemacht. Nee, pack den auch noch rauf, Alex Jolich, pack den auch noch rauf.
Aber schreib mal mit, aber nochmal
zurückzukommen. Nee, das schreibe ich nicht auf.
Auf RTL. Ich weiß jetzt nicht, war es der 3. oder 6. Dezember, aber unten Sonntag wird die Übertragung von RTL auf RTL Nitro verschoben, weil, jetzt schnell dich an, weil an dem Tag es ein Bauer sucht Frau-Special geben wird. Also alle NFL-Fans, freut euch, dass ihr jetzt bei RTL gelandet seid.
Ich zitiere mal wieder meine Frau. Wie kann es sein, dass die denken, dass das mehr Zuschauer hat? Wo ich sage, ja, das ist der Zustand der Gesellschaft.
Ne? Naja, also, ihr werdet, die werden schon die Einschaltquoten verglichen haben, und die Einschaltquoten zur NFL sind nicht so berauschend.
Ja, ich glaube, die sind nicht in dem Sinne berauschend, dass sie sich sagen, wir haben jetzt so viel Geld dafür ausgegeben, hauptsache ProSieben hat das nicht.
Nee, und also, jetzt stehen wir da. Einschaltquote war irgendwie, also jetzt nicht die Live-Spiele hier in Deutschland, aber die Übertragungen davor lagen so bei, lass mich lügen, 5%. Tatort liegt so bei 30%. Weißt du Bescheid?
Ja, die Uhrzeiten sind auch ein bisschen...
Und jetzt der letzte Sargnagel drauf, und jetzt senden die Coach Potatoes auch noch am Sonntag.
Jetzt ist vorbei, jetzt müssen sie Nitro. Ja,
der Podcast, der einzige deutsche Podcast alternativ für Deutschland mit Substanz. Alle anderen labern nur.
Nenn uns jetzt bitte nicht die alternative Substanz. Das Wort alternativ ist ja gerade ein bisschen verbrannt.
Ich weiß.
So, aber apropos.
Ja, Coach Potatoes, der Podcast mit markigen Sprüchen.
So, apropos alternativ und unpassend. Bei der Frau Kelulic. Da kam ja noch ein Beitrag, denn über eine Spielermutter. Von einem deutschen Jugendspieler. Wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Krass. Die machen jetzt mal was, wo ich sage, oh, cool. Ne? So. Rados Bokel, kennst du die noch?
Wen?
Naja, die Momo gespielt hat, verdammt nochmal.
Ach so, ja.
Ja, ne? Die heißt übrigens Rados Bokel, ne?
Ah ja.
So. Ja, deren Sohnemann spielt in Rottgau.
Okay,
bei den Pioneers.
Rottgau Pioneers, okay.
In der Jugend, ne? Und da hat sie wirklich Gelegenheit gehabt für 2, 3, 4 Sätze mal kurz aus ihrer Sicht als Spielermutter zu erzählen. Wo ich denke, Ach, das ist ja mal cool. Eigentlich mal in RTL erzählte mal jemand so, ne, wenn sich einer verletzt, dann knien alle nieder und hast du nicht gesehen und sowas, ne? Und wie es als Spielermutter so ist. Und dann zack, bums, natürlich mussten sie dann wieder reinkrätschen und wieder Boulevard-Scheiße machen, ne? Ja, die Rados Brokel, die war ja früher Momo und jetzt babababababab und hast du nicht gesehen und sowas. Wie geht's denn jetzt damit, wenn so als Momo erkannt wird? Ich denke so, Alter, ich werde Football wissen.
Ja, das ist halt RTL, mit so einer Scheiße musst du jetzt leben.
Also, okay, jetzt ich beende meinen Rant jetzt mal kurz. Ich bin ja froh, dass es RTL ist und nicht RTL 2.
Ist da ein Unterschied?
Na, jetzt stellen wir vor, Football Tag und Nacht oder sowas.
Okay, ich meine, Fernseh, RTL 2 ist für die Hartzis und RTL dann wahrscheinlich für die geringen Verdiener.
Obwohl, ich könnte mal ganz kurz, könntest du dir vorstellen, dass der ALVD mal so ein Projekt macht mit RTL 2, um so ALVD Tag und Nacht?
Das wäre
so Berlin Tag und Nacht, dann kommt dieser Peter an von Berlin Tag und Nacht und so, ich weiß ja nicht. Ne? So eine Sache, das wäre doch mal Carsten, lustig, oder?
Du kennst dich erschreckend gut aus. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge.
Es ist manchmal, es gibt so Tage, da ist mein Gehirn so komplett leer und saugt alles wie ein Vakuum auf. Ne? Und dann wundere ich mich, warum ich so komisch träume. So, apropos, ist jetzt seit der letzten Folge nicht so viel passiert, ne? Na ja, komm, wir bauen noch ein bisschen Suspense auf, ne?
Ja, so wie Alfred Hitchcock, ne?
Ja, ne? Übrigens, es gibt ja wieder eine Redcon, ne? Am 18.11.
Richtig.
Yeah, sagen wir mal kurz mal wieder Werbung.
Ich hatte bisher eigentlich absichtlich Werbung dafür vermieden.
Oh.
Ich bin kurz davor, das zu boykottieren.
Wieso, haben sie dich nicht eingeladen?
Richtig.
Lieber Herr Redcon, ladet bitte den Kälte ein. Ich bin dahinter verhindert, aber
alles gut.
Ladet bitte den Kälte ein. Nee, der muss gut. Definitiv ein paar Sachen loswerden.
Nee, das ist halt wir haben ja der Organisation für Redcon und der Bayern Convention haben wir hier den Platz eingeräumt, um sich mal vorzustellen und haben sie auch bei Instagram gut supportet, aber da kommt halt irgendwie auch nichts zurück. Außer dann halt uns mal irgendwo wieder zu markieren, um darauf hinzuweisen, hey, das könnten wir auch mal wieder teilen. Und da nichts zurückkommt, sage ich mir halt, und dann habe ich halt gesehen, okay, es gibt dann irgendwie einen Vortrag zum Thema Podcast und wie man Podcast aufbaut, Marken bildet und bla bla bla. Und wer wird dazu eingeladen? Der gute Mann, ich weiß gar nicht, wer er heißt, von diesem GFL-Podcast, wo ich mir dann sage, what?
Wie viele Folgen haben die schon gemacht?
Die haben jetzt schon einige gemacht.
Immerhin.
Aber letztendlich, ich verstehe auch gar nicht, warum das Ding GFL-Podcast heißt. Wenn, also gut, sind Interviewpartner, so Spieler, ehemalige Spieler oder vielleicht Trainer aus der GFL. Aber so richtig, weiß nicht, fehlt mir die Substanz, um da wirklich zu sagen, dass es ein GFL-Podcast war. Ich komme immer wieder darauf zurück, wir sind der einzige Podcast, der sich wirklich mit den Themen und den Problemen im Football beschäftigt und mal außerhalb des Football-Feldes drüber redet.
Also das Einzige, was mir auffällt bei der Redcon ist, ich finde es gut, dass es da, sag ich mal, breit gefächert ist, die Themen. Das ist schon viel mehr wert als, sag ich mal, so mancher Coaches-Lehrgang.
Ja, vor allen Dingen, ne? für Leute, die in der Orga tätig sind, also Vorstände, richtig. Betreuer und da werden gute Themen angesprochen, die man auf jeden Fall mal mitnehmen sollte. Das sieht schon immer sehr gut aus, was die da machen.
Genau, für die Leute, die interessiert sind, ne, für eine Einzelnase kostet das 150 Euro mit Parkplatz, ne, und Verpflegung. Und inklusive Notebook und da wieder der Witz aus letztem Jahr, ich denke, man die meinen einfach nur so ein Stück zum Schreiben. Ja. Kein richtiges Notebook. Ne? Das sollte man. Ich wiederhole mich aus dem letzten Jahr, schreib das besser hin. Nicht, dass ein Amerikaner kommt und sagt, hallo.
Naja, für einen Amerikaner ist es wahrscheinlich ersichtlicher als für einen Deutschen, der Notebook eigentlich nur als Laptop kennt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Übrigens, der Jörn Scholl hat mich angeschrieben, ne? Dreimal raten, was er wieder holen wird.
Was er holen wird?
Coaches Convention, diese International Coaching Convention
wird er wiederholen. Ah, cool, sehr gute Idee. Ja,
genauere Infos kriegen wir noch. Aber es freut mich schon zu announcen, die International Coaches Convention wird ein Revival haben dieses Jahr. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich muss noch viele Eindrücke vom letzten Jahr noch versuchen zu verarbeiten. Das war eine verdammte Scheißmenge.
Das waren dann quasi Online-Lessons über mehrere Tage, also mal abends mit
Coaches. Ja, also ich glaube, lass mich jetzt mal lügen, ich glaube sechs Stunden lang nur, paar Tage lang nur irgendwelche PowerPoints und Keypoints und da hast du nicht Keynotes, wie die Amerikaner das immer benutzen, vollgeballert mit Informationen. Das war schon richtig geil. Ne?
Was hast du letztes Jahr für bezahlt? War gar nicht so teuer, ne?
Weiß gar nicht, ich glaube ein Fuffi oder sowas. Also, oh, das war jetzt, also für die Menge, die da drin war, muss ich sagen, war schon extrem. Ne? Also gefühlt für pro Vortrag gefühlte 3 €. Kann auch sein, dass 5 waren. Ne? Aber dafür, dass du dann halt denjenigen den Vortrag hast, in so einem kleinen Meeting zusammensitzt mit vielleicht 20, 30 Leuten. Ne? Ich hoffe nächstes Mal mehr, aber der steht dann auch so zur Verfügung für Fragen und das ist so richtig geil, ne? Das siehst du, ne? Coach Torben fragt, ne? Gucken wir zusammen, Carsten, bei Jörn. Hey, why the fuck not?
Könnte man nochmal ein Special mit Jörn machen?
Definitiv. So. Übrigens, ne? Wie soll ich sagen?
Oh.
Ein Überraschungsgast.
Wer mag das sein?
Oh, zu welchem Thema nur? Passenderweise habe ich auch fast alles durch gerade.
Oh, mir blendet das so. Ich sehe eine leuchtende Glatze. Hallo Marco.
Oh, guten Abend alle zusammen.
Ach, du hast schon wieder kein Mikro, Alter. Das klingt immer wie aus der Blechdose bei dir. Aber wie ist es da Bart gekämmt?
Das stimmt allerdings.
Ich kann verstehen. Auch. Alles gut.
Du verstehst mich, Carsten.
Ja, wir verstehen dich schon.
Aber ich verstehe dich akustisch.
Moin alle zusammen.
Moin.
Wie geht's dir, lieber?
Ja, gut.
Wie war dein Kick-Off-Meeting?
Sehr, sehr schön. Die sind noch oben im Gange, die Jungs. Ich habe gesagt, ich muss jetzt runter, weil die Couch-Potatoes sind da.
Das ist wichtiger.
Vor allem ist es Sonntag und du hast ein Kick-Off-Meeting auf den Sonntagabend gelegt, ja?
Aha.
Wer macht denn sowas?
Okay, zumindest gehen sie nicht feiern. Das ist schon mal gut.
Wer macht denn sowas?
Aber alles gut.
Ey, das müssen wir echt mal aufschreiben.
Wer kommt denn auf die Idee, ein Kick-Off-Meeting um Sonntagabend zu machen? Zur Primetime?
Ja, das ist der Zeitmangel, hat das leider so geschuldet.
Hm, okay. Gibt es denn neue Skandale bei euch?
Im Moment sind wir noch skandalfrei, aber wir gucken mal, was demnächst kommt.
Okay. Also, Teilnehmer sind noch da. Teilnehmer hat das Zoom-Meeting überraschend verlassen.
So. Wollt ihr euch nicht irgendwie spaßeshalber umbenennen in Phantoms? Ich meine nur.
Wieso?
Oder so ein Phantom Call, ne? Dann weiß jeder, okay, sind gleich weg.
Ja, sind gleich weg.
Spaß zur Seite, ja.
So.
Nein.
Wieso haben wir dich eigentlich eingeladen?
Das weiß ich gar nicht. Du hast gesagt, ich soll mal eben in Zoom kommen und habe gesagt, okay, dann
wurde es herbeizitiert, finde ich gut.
Ja, du bist ja mittlerweile auch schon fast Dauergast bei uns, ne? Das ist die dritte Runde hier bei uns.
Ja, stimmt. Aber es ist immer wieder nett. Ja. Zu werden. Ich mag verbale Vergewaltigung, aber sonst geht's.
Na, dann bück dich schon mal. Mach schon mal frei.
So. Ja, so, eigentlich wollte ich noch ein Thema loswerden.
Bevor wir ins Eingemachte gehen.
Ich bin nämlich bei Europlayer über eine schöne Seite gestolpert, ist schon ein bisschen länger her, diese Auflistung. Aber für Importspieler, was Importspieler beachten sollen, wenn sie nach Europa oder Deutschland in Speziellen gehen. Und für Vereine, die sich mal interessieren, woran man alles denken muss, geht einfach mal auf Europlayers und guckt einfach mal, ne, nach dem Beitrag, you're about to sign with a team. Are you sure? You checked everything. Da sind so Sachen drin wie das Salary, das Gehalt, Bonuszahlung. Transport ganz wichtig, ne? Liebe Düsseldorf Panther, man kann sich erinnern, man hatte mal einen Quarterback gehabt, der hatte kein Rückflugticket gehabt. Und so komische Sachen wie
Pässe?
Warte doch! Mensch, du kannst ja nicht so ein Dalkowski-Syndrom draus machen. Entschuldigung, das habe ich gesagt.
Entschuldigung.
Marburg-Fieber. Ach nee, Entschuldigung, das war was anderes, aber genauso ansteckend. Stimmt. Krankenversicherung. Und Essen. Oh Gottes Willen. Essen. Oh mein Gott. Ne? Und was steht da fast ganz am Ende? Communication is key. Oh,
das sind ja ganz neue Erkenntnisse hier, die du uns hier präsentierst.
Ist alles super aufgelistet. Ne? Dummerweise auf Englisch natürlich. Ne? Aber so manch einer aus Hessen könnte... Entschuldigung. Entschuldigung, ich rede über den Zukunft in der Regionalliga. Nee, ich habe, ich versuche immer nur, sag ich mal, nur meine Schadenfreude ein bisschen im Zaum zu halten. Ne, unter Huber wäre das nicht passiert.
Ja, unter Huber wären noch ganz andere Sachen nicht passiert. Und da kommen wir, glaube ich, jetzt gerade so langsam mal zu Pudelskern.
Die Frage ist nur aus Desinteresse oder aus Sachkompetenz?
Sachkompetenz wäre mir neu bei Huber. So, aber wird ja jeder schon irgendwie mitbekommen haben und deswegen haben wir auch den Marco hier eingeladen. Es gab ja jetzt die Woche eine, ja, nennen wir sie mal Reform, eine Reform für die GFL Juniors, wo ja so einige Sachen neu beschlossen worden sind. Und zur Einordnung wollten wir jetzt mal Marco mit dazu holen. Du hast mir irgendwann mal gesagt, du bist ja auch in so irgendwelchen AVD-Ausschüssen mit drin gewesen. Oder habe ich mich
da verhört? Ja, Bundesjugendausschuss, ja.
Genau. Ah. Und da wurde jetzt ja beschlossen, dass er aus der U19 jetzt quasi eine U20 wird, dass die GFL Junior so ein bisschen verkleinert wird. Ich glaube, auf 18 Teams war das jetzt.
Genau, und, ich kann's mal, ich habe gerade den Slide vor mir, ne? Also GFLJ wird ja nächstes Jahr nicht Altersklassen U19 spielen, sondern Altersklasse U20. Das heißt im Prinzip alle, die 16, 17, 18, 19, ja, also viel mehr als letztes Jahr, ein ganzer Jahrgang mehr. So. Und da ist etwas, sind ein paar Sachen dabei, die ich jetzt persönlich gut finde und ein paar, die ich schlecht finde. Ich versuche es mal neutral rüberzubringen. So. Also für die Lizenzerteilung braucht man nicht mehr 30 Pässe, sondern mindestens 40 am Spieltag. Für die Lizenz. Ne? So. Die GFJ wird jetzt in zwei Gruppen aufgeteilt, zu je 9. Ne? 2x9 ist 18. Ne? So. So. So, und Saison 2025 steigen die beiden Teams ab, welche die Saison auf Platz 9 jeweils beenden. So. Und Teams aus den regionalen Ligen spielen dann gegebenenfalls um den Aufstieg in einer Relegation, wie man sie halt so aus dem Herrenbereich kennt. Ne?
Na, ein so, Detail und, hast du jetzt noch vergessen. Es wird noch nur eine Hinrunde geben, also jedes Team wird nur einmal gespielt.
Genau.
Und dann hast du also als Team eine Hälfte Auswärtsspiele, eine Hälfte Heimspiele und dann wechselt das jährlich. Ja, und gibt jetzt Teams, die müssen zwangsabsteigen. Und ja. Teams, die sich jetzt eigentlich darauf vorbereitet hatten, nächstes Jahr in die GFL Juniors aufgenommen zu werden, so wie die Bulldogs, Spandau Bulldogs.
Die Rebels, Holz-Gerlingen, ne?
Die haben jetzt eine lange
Nase. Die fallen jetzt raus und die Cologne Falcons, die gucken gerade auch ein bisschen blöd aus der Wäsche.
So, und jetzt kommen wir mal zu unserem Gast, bevor er hier einschläft. Marco,
alles gut.
Was kannst du so dazu zu berichten? Ordne doch mal bitte ein.
Die Idee war ja einfach, dass man einen Jahrgang mehr nimmt für die Jugend, um wieder auf 4 Jahrgänge zu gehen, um einfach eine bessere Stabilität in den Team zu bekommen. Ich hätte es mir gewünscht, wenn man es anders gemacht hätte. Es wurde ja auf der GFL-Jugendversammlung wurde ja mehr oder weniger abgestimmt und da haben die sich dazu entschieden, die GFL Junior Teams, ja, wir machen den U20-Jahrgang. Ich persönlich hätte mir lieber gewünscht, wir wären einen Jahrgang runtergegangen, statt einer Jahrgang hoch. Aber wie es manchmal so ist, in einer Demokratie gewinnt man nicht immer.
So, also können wir schon mal festhalten, also die GFLJ hat über sich selber entschieden, was ja auch irgendwie vernünftig ist, ne? Weil die wollen ja gegeneinander spielen. So, was uns jetzt halt so direkt aufgefallen ist, ja, die GFLJ hat für sich entschieden und der Rest der U19 Deutschland guckt gerade ein bisschen komisch aus der Wäsche. So,
ja, aber das ist ja Landesverbandssache. Der Landesverband kann trotzdem wieder entscheiden, ob nicht. Ne?
Naja, so. Ich habe mal versucht, beim AFVD eine Stellungnahme zu erbitten. Also ich habe denen eine E-Mail geschrieben, ich habe keine Antwort gekriegt. Sehr schade drum. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen, die Falcons zu fragen, wie sich das Ganze aus ihrer Sicht darstellt, weil sie haben ja dann auch nochmal einen Post veröffentlicht bei Instagram und Facebook, wo sie nochmal ihr Bedauern ausgedrückt haben, dass sie jetzt halt absteigen mussten. Da wollen sie halt auch vorgehen und da habe ich eine Sprachnachricht bekommen und die würde ich jetzt mal abspielen. Mats ab.
Hi Jungs, oder hi Kälte, hier ist Fabian, der Head Coach von der U20, der Cologne Falcons. Das war wie folgt, also über die letzten paar Monate, so seit Ende der Saison der GFLJ, wurde so kommuniziert, dass eine U20 etabliert werden soll. Haben wir dann so eine Abstimmung gemacht, da haben wir dann auch dran teilgenommen. Wir haben uns bei der U20 standen wir eher so pessimistisch gegenüber. Und ein anderer Abstimmungspunkt war dann, ob eine Nord-Süd-Einteilung sinnvoll wäre. Da haben wir uns dann, das fanden wir gut, da haben wir dann gesagt, das machen wir mit. Wir bringen ja auch neue Herausforderungen so mit sich und so. Genau. Dann wurde das gemacht, umgesetzt. U20 kam rum und plötzlich hieß es gestern, wir sind nicht Teil dieser GFLJ, haben dann aber auch direkt Einspruch eingelegt. Da kam dann keine Reaktion drauf. Die haben trotzdem alles veröffentlicht, haben dann heute mit dem Anwalt, jetzt gehen da jetzt mit dem Anwalt gegen vor. Und ja, wenn ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube ich nicht. Die haben das gestern Abend mit uns kommuniziert, dass wir es nicht machen. Dann kam, dass wir nicht in der GFLJ dabei sind, da haben wir Einspruch eingelegt. Keine Antwort drauf gekriegt, die haben es heute veröffentlicht, wir mit dem Anwalt. Und dann hatte ich nochmal E-Mail-Verkehr, wo dann nichts mehr von, kam vom Verband nichts mehr zurück. Auf Anrufe wird nicht reagiert. Teilweise werde ich sogar weggedrückt von den Verantwortlichen da. Das ist schon echt crazy.
Ja, soweit Fabian, Head Coach von den Falcons. Und was mir da sehr bitter aufstößt, ist, wenn es jetzt stimmt, aber müssen wir erstmal so glauben, dass es da keine Kommunikation mehr gibt. Und das ist dann schon ziemlich seltsam, dass man da dann die Schotten dicht macht.
Gut, das kann passieren. Ich meine, wenn du gerade Zeitpunkt erreichst, wo jemand, sag ich mal, gerade nicht telefonieren kann, kann schon mal passieren. Was mir halt nur so auffällt, ist, dass es ja, sag ich mal, auf Bundesebene halt so entschieden wird. Okay, ist Bundessache. Bundessache, entscheidet Bundessache, vollkommen okay. Dass zumindest landesebenenmäßig da bisher noch nichts passiert ist, ne? Oder eine Kommunikation stattgefunden hat, nach dem Motto, alle anderen lieben Teams, ihr Jugendmannschaften habt im U19-Bereich, das und das ist jetzt geplant und das sind jetzt unsere, sag ich mal, Perspektiven für die Zukunft für euch, die nicht GFLJ spielen können oder wollen. Das fehlt irgendwo gerade.
Die sitzen ja, glaube ich, alle erst auch im Dezember jetzt zusammen bei der Lizenz, bei dem Lizenzantrag. Ja. Bis dahin muss das eigentlich alles geklärt sein. Also
richtig,
ich gebe
richtig.
Dir da recht.
Das ist ja so ein Problem. Ne? Wir sind jetzt quasi jetzt Mitte November und ohne diese Entscheidung jetzt erstmal zu werten, ich sehe es jetzt nur als jemand, der Jugendliche hat. Ich habe jetzt Teams, die sagen, hey cool, wir spielen GFJ und bei uns kannst du sogar ein Jahr länger spielen. Und dann sagst du dich einen Spieler, der ein bisschen Perspektiven hat, oh, Düsseldorf ist auch eine schöne Stadt oder Köln. Ja, gegen meiner Köln. Meine erfahrene Leute kannst du nicht aufhalten. Um Gottes Willen, wenn jemand den Step machen will, cool. Ne? Habe ich kein Problem mit. Ne? Ich sehe jetzt gerade nur gerade irgendwie ein bisschen viel Bewegung gerade. Und also nicht bei mir, aber woanders auch, wo ich denke so, oh lalalala, was ist denn jetzt hier los?
Wir haben hier gerade einen Kommentar von Marcel, ne? Da müssten, also rein theoretisch müssten ja dann die Teams, die dann noch Regio spielen oder die Regionalliga müsste nachziehen, weil wenn du eine Relegation hast und musst dann halt gegen GFL-Teams spielen, was machst du denn dann? Du brauchst ja auch eine U20. Dann spielst du mit einer U19 gegen eine U20. Was ist denn das für ein Quatsch?
Naja, die U19 vom diesem Jahr ist ja die U20 vom nächsten Jahr.
Ne?
Also sinngemäß.
Naja, aber aktuell in deinem Jahr, wo du die Relegation spielst, hast du eine U19.
Warte mal, dann spielen die ja mit Schiedsrichter.
Komm ich mit Mathematik, okay? Ja, gar
nicht. Das kennst du doch auch vorher, oder?
Die spielen ja mit viel zu alten Spielern.
Ja, das kennst du.
Genau, die sind zu alt, disqualifiziert, zack. Du wirst direkt aus dem Ligabetrieb rausgeschmissen. Ihr habt so alte Spieler, zack, raus. Nein,
letztendlich hat man jetzt die Landesverbände dazu gezwungen, die gleiche Regelung auch zu treffen, weil alles andere macht ja eigentlich keinen Sinn.
Ja, richtig, und das ist ja noch nicht kommuniziert worden. Das ist das Wichtige, das für mich, sag ich mal, so Wichtige. Ne? So ein Alter, U19, ich nenne es jetzt mal volatil. Ne, hast du wenig Zeit in der Jugend zu spielen, im Gegensatz zum Herrenbereich. Da kannst du im Prinzip so lange spielen, bis die Frau zu Hause sagt, nee, jetzt darfst du nicht mehr. Oder du selber sagst, ich habe gar keinen Bock mehr, meine Knie knirschen schon so,
aber dass Björn Werner selbst heult. Ich würde mal kurz dazwischen grätschen, weil ich habe hier gerade das Posting vom ALVD hier vor mir und hier steht explizit, in den Landesverbänden sollte die höchste Jugendliga weiterhin als U19-Liga durchgeführt werden.
Ja, erstens sollte und zweitens ist es Landessache.
Und in diesen Ligen unterhalb der GFL Juniors können die Spieler nach Landesverbandsentscheidung ein Doppelspielrecht Jugend und Herren erhalten, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. So, das bedeutet ja eigentlich, es ist gar nicht vorgesehen, dass die Landesverbände eine U20 spielen. Und also da muss ich aber fragen, wer denkt sich so eine Scheiße aus und was ist der Sinn dahinter?
Also ich weiß, dass bei uns im Spielverbund wird drüber nachgedacht. So, wie man das jetzt handhabt, ob man auch nur 20 macht. Und das mit dem Doppelspielberechtigung, das ist so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen, weil man ja sagt, man verliert im letzten Jahr immer die ganzen Jugendlichen. Mhm. Und einer, der 19 ist, was hat der denn noch? Der hat keine Auswahl mehr, weil mit 19 bist du einfach zu alt. So, und der hat noch ein letztes Jugendjahr und die Integration in den Herren läuft ja meistens schleppend. So, das heißt, hier bis zum Sommer eventuell durch mit deiner Jugend, dann hast du vielleicht noch ein, zwei Spiele. Aber in den untersten Ligen außerhalb der GFRJ, wie lange spielen die Jugendlichen? Die spielen auch ihre U19 bis Oktober rein, September. Das heißt, sie haben vielleicht mal ein Spiel, wo sie in den Herren schnuppern können. Und man macht es in den U16-Bereich und U13-Bereich, dass die Leute doppelt spielen können. Warum machen wir es nicht auch in den letzten Jugendjahr? So, und dann schafft man irgendwann die U19 ab und sagt, man hat nur noch eine U18. Ich finde die Konsequenzen, die jetzt entstehen, auch mit dieser U20, finde ich ein bisschen gravierender, weil was wird jetzt, Düsseldorf Panthers als Beispiel, da wird das gleiche Team spielen wie dieses Jahr. Du hast nur ein paar 16-Jährige, die vielleicht hochgekommen sind, aber wie oft wird der 16-Jährige jetzt das Spielfeld sehen das Jahr über?
Das finde ich gerade sehr faszinierend, ne? Weil das Priest hat ein schönes Beispiel. Die Krokus haben, wenn ich mich jetzt recht erinnere, jetzt dieses Jahr einen Kader gehabt von Pi mal Daumen 50, etwas über. Die Panther, glaube etwas über 70. So, das würde jetzt heißen, sie behalten jetzt einen Jahrgang, kriegen noch einen Jahrgang aus der U16 hoch. Das heißt, die Panther wären jetzt bei 90 ungefähr. Und die Krokus wären entsprechend auch bei 70. Das was ich gerade so interessant finde, ist, bei den Krokus entsteht dann auf einmal so ein Gefühl im Kopf unter Umständen, oh scheiße, die Panther haben 90, wir brauchen 20 mehr. Damit wir mitziehen können, einfach nur in der Tiefe. Und das ist dann etwas, wo ich sage, da passiert dann auf einmal so eine Sogwirkung in die anderen Teams. Ne? Und das ist auch, glaube ich, einer der Grund, den die Falcons ganz besonders so anpisst, weil die wohnen in derselben Stadt. Und da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler sagen, so ey, ich will GFJ spielen.
Tja. Ja, das auch. Aber ich glaube auch, die Konsequenz für die Nationalmannschaften und für die Jugendauswahlen, die sind auch nochmal gravierend. Weil was möchte ich gerne haben? Ich möchte gerne Spieler haben, auch in der Nationalmannschaft, die auf einem hohen Niveau spielen. Das ist mir gegeben, indem ich die U19 habe, wo man sagt, wir haben die Jugendauswahl schon mit U18, weil die 19-Jährigen nicht spielen können. Ja, du hast also in der GFLJ jetzt nicht nur die 19-Jährigen, die hauptsächlich spielen, sondern auch die 20-Jährigen, die hauptsächlich spielen. Das heißt, diese ganzen Jugendlichen, die eigentlich die Spielerfahrung in der GFLJ brauchen, die habe ich nachher nicht mehr in der Nationalmannschaft, weil da eher die 19 und 20, klar, die Spieler habe ich trotzdem, aber die haben halt nicht mehr diese Spielerfahrung. Und ich glaube, dass das sich negativ auf Football auswirkt, also negativ auf die Leistung, die wir im Football haben. Und wenn wir nach links oder nach rechts gucken, da nach Österreich, die im Moment im Jugendfootball, glaube ich, Europa mit am besten sind, die machen es genau andersrum wie wir. Die gehen eher jünger als höher und wir gehen eher höher.
Ja, was ich halt nicht verstehe, ist, man doktert da jetzt eigentlich relativ ohne Not rum an dieser Altersgrenze. Ich glaube, in der GFRJ hast du nicht diese Notwendigkeit, einen Jahrgang hochgehen zu müssen, weil du eigentlich genug Spieler da hast. Im Gegensatz zu den Landesverbands-Jugendteams. Da ist doch gerade das Teamsterben groß, weil nicht genug Jugendspieler da sind. Und jetzt verstärkst du deren Problem, indem jetzt der Anreiz für die Jugendlichen größer geworden ist, zu den GFLJ-Team zu gehen, als in diesen kleineren Team zu bleiben. Und da werden wir jetzt noch mehr Teamsterben sehen. weil, wie Carsten vorhin gesagt hat, der Anreiz für die Leute, ein Jahr länger dort in der GFAJ zu spielen, ist doch viel größer, als wenn ich jetzt nur noch bis 19 spielen darf und dann ist Sense. Also ich verstehe die Logik nicht.
Also vor allem, ich stelle mir vor, ich bin jetzt gerade 16, komme irgendwo eine U19 hoch, beispielsweise in Rottgau und irgendein GFLJ, scheiße mal, wo liegt denn Rottgau eigentlich? Wir behaupten, der Rottgau ist in der Nähe von einem GFLJ-Team, okay. Und bei diesen GFLJ-Team denke ich mir so, Mensch, okay, als 16-Jähriger habe ich jetzt keine Schnitte. Entweder bin ich so smart und schaffe mir jetzt noch ein Jahr, sage ich mal, Spielpraxis in meinem jetzigen U19-Team. Aber spätestens nächstes Jahr muss ich gut genug sein, um bei diesem GFLJ-Team als 17-Jähriger eine Schnitte zu haben, um als Second String oder vielleicht sogar Third String überhaupt auflaufen zu können, damit ich am wenigsten 19, 20 noch gut durchballern kann. Ne? Das heißt, Leute, die so entsprechend überlegen, die werden eher in so einen Schritt gehen und ja, die dir Personal, die Person, gefühlte, ich nenne es jetzt mal die gefühlte Personalnot in der GVJ, wird so einen komischen Sog entwickeln.
Ich glaube, das Ding hat auch ganz andere Motive. Ich vermute dort hinter einfach die GFL-Herren zu stärken, indem du starke GFL-Junior-Teams hast, wo du einfach mehr hoch in die Männer kriegst. Später.
Ja, das ist ja auch richtig so, dafür ist deine Jugend eigentlich da. Ja,
aber doch nicht auf Kosten der Landesliga-Teams, das ist doch Quatsch.
Das ist das große Problem, was ich jetzt gerade an der Sache sehe. Ne? Wie viele Spieler kennt man, die, sag ich mal, einen Verein gewechselt haben und dann dort in der Gegend dann bleiben und dann, ja, wie oft gehst du zu seiner alten ersten Verein zurück? Seltener, ne? Vor allem, wenn er unten spielt.
Bastian Wilfert schreibt gerade, ist ja mal unser Schlaukopf, der hat da immer viele Infos, ist nicht böse gemeint. Nächste Jugend-WM als U20 ausgeschrieben. Marco, weißt du was darüber?
Nee, ich habe es gehört, aber das sind irgendwie nur 3 Teams, die das machen im Moment. Also die, aber mehr habe ich ja auch noch nicht von gehört. Ich glaube, wir hätten einfach aus der Parallel zur U20 hätten wir eine U17 machen müssen, landesweit, überall.
Ja, das wäre vielleicht besser gewesen, also weniger, ich meine, einerseits behaupte ich ja, Problem der U19-Mannschaften ist ja momentan, dass zu wenig Leute da sind, weil wir, das war ja meine These, weil wir nur 3 Jahrgänge drin haben, ne? Ich hätte vielleicht sogar überlegt, das hätten wir vielleicht anders aufziehen sollen, ne? Dass man beispielsweise, also ich habe es ja gehört, gerüchteweise war es ja wohl ursprünglich mal so gedacht, diese Regelung zu machen für Teams, die neu in die GVJ reinkommen, dass man da den letzten Jahrgang nochmal mitnehmen kann. Auf der anderen Seite sage ich mir so, wäre ich auch ganz geschickt gewesen für Teams, die komplett neu sind im Jugendbereich, ganz unten, Jugendligen, dass man denen sagt, okay, ihr dürft noch so einen Jahrgang mitnehmen als Boni zum Aufbau. Ja, das würde der GVJ jetzt nicht unbedingt schaden, ne? Aber Leute, die gerade mal mit Football anfangen, wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen. Ne? Und ich finde es ja witzig, dass sie das geschrieben worden ist, ich glaube bei Instagram war, dass das erstmal testweise ist. Ich finde Testsaison sehr, sehr spaßig.
Aber da hätte ich es doch viel besser gefunden, hätte man dem Ding noch ein Jahr Vorlauf gelassen, hätte jetzt die Ankündigung gemacht für 25, damit sich alle darauf vorbereiten können und nicht so wie die Falcons jetzt überrascht zu werden, ey, ihr spielt nächstes Jahr nicht mehr mit. Übrigens, Bulldogs, ihr spielt nächstes Jahr auch nicht mit, obwohl ihr euch eigentlich qualifiziert hättet. Das ist jetzt so übers Knie gebrochen und da stehen jetzt Vereine da und denken sich, what the fuck, was
nun? Ja, quasi ein bisschen so gerade im luftleeren Raum. Ne? Ja. Ich als Jugendhead-Coach denke auch so, wann entscheidet sich der nordrhein-westfälische Verband? Gute Frage. Die Falcons denken sich das wahrscheinlich auch gerade. So, ja, wäre immer gut zu wissen, ne?
Und so wie Marcel vorhin auch noch geschrieben haben, ist es schön, wenn jetzt quasi der Landesverbund Norden sich dann für so eine U20-Regelung auf Landesebene ausspricht. Aber was ist, wenn Berlin oder andere Bundesländer nicht mitmachen können, dann hast du schon wieder eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, also letztendlich, wenn wir auf Landesebene auf U20 gehen wollen, dann müssen alle mitmachen und nicht nur irgendwie einzelne Bundesländer. Oder?
Ja, sehe ich genauso. Ich finde U20, gut, es ist so entschieden worden, ich finde es nicht gut. So, ich habe dazu gestanden, ich stehe dazu. Ich hätte es eher ein Jahr jünger gemacht, wenn man unbedingt einen Jahrgang mehr haben möchte. Dass wir im Moment weniger Jungs haben, das hat ja der Olli, glaube ich, ganz gut gesagt. Du hast eine weniger Geburtenrate, du hast diese Corona-Jahrgänge, sind das jetzt. Dass du da gerade Probleme hast, ist alles gut. Ja. Dass du da einen Jahrgang mehr brauchst, sehe ich vielleicht sogar ein. Aber bitte, mach das einen Jahrgang jünger. Ich weiß, dass wir früher Ich glaube, die U19 war von 15 bis 19 Jahre.
Ja, so in den Dreh, glaube ich, es waren 4 oder 5 Jahrgänge sogar. So, aber das ist schon ewig her, ne?
Ja, aber da hätte man wieder hingehen müssen, dann hättest du, glaube ich, nicht die Probleme gehabt, wie das, was du jetzt gerade hast.
Boah, musst du es auch nicht für immer machen, wenn du sagst, um die letzten 2 Jahrgänge zu kompensieren, die wir durch Corona verloren haben, dann hätten wir auch diese Regelung für 2 Jahre treffen können, dass wir dann einen Jahrgang runtergehen, aber dann bitte für alle, gleiche Chancen für alle.
Also ich sag mal, die Idee, dass man jetzt das jetzt ein bisschen auch mehr in so Richtung College schiebt, ne? Oder so bis 19 bist du ja so ungefähr noch auf dem College und mit 20 gehst du lang, Highschool, mit 19 gehst du langsam Richtung College, ist ja auch vollkommen, finde ich ja gut, ne? Ich fand es jetzt, wie damals jetzt ja Coach Thürm schreibt, ja, ne? Früher gab es U19 von 14 bis 19, ne? Und die U14 war von 10 bis 14. Okay. Ich finde es, die Idee, dass man es das jünger macht, eine U18, finde ich sehr, sehr sympathisch, weil dann hast du, sag ich mal, nur einen geringen Anteil an Volljährigen im Team. Ne? Und jetzt hast du ja im Prinzip so, die Hälfte der Mannschaft ist volljährig, die andere Hälfte ist noch minderjährig. Okay, kann man machen. Ne? Also ich hätte auch kein Problem gehabt, dass du sagst, man macht eine U21 auf eine U18.
Naja, ich find das von 14 bis 19 finde ich dahingehend ein bisschen schwierig, weil du dann eine Mischung hast zwischen Leuten, die noch in der Schule sind, also
wie bei uns früher.
In der Mittelstufe, und dann hast du Leute, die in der Oberstufe sind oder in der Lehre sind, und das finde ich halt auch von der geistigen Entwicklung halt einen ziemlich großen Unterschied.
Das Problem hast du doch jetzt von 16 bis 20 auch. Da hast du irgendwelche 20-jährigen Mutanten, ja, die gegen 16-Jährige spielen, die gerade hochkommen aus dem U16-Bereich. Mhm. Also, das ist.
Ja, und jetzt mal doof gesagt, ne? Stell dir mal vor, du hast ein sehr, sehr altes GVJ-Team, wo nur 19, 20-Jährige rum sind, ne? Und du hast hast in deiner Gruppe, sag ich mal, mit deinen 16, 17-Jährigen alles weggerockt, hast gerade mal einen Volljährigen dabei, ne? Und dann stehst du auf einer Relegation gegen so ein Team.
Ja.
Alter, dass das rechnerisch möglich ist, finde ich geil.
Genau, ja, und da hast du dann das Problem, ne? Nur U19 gegen U20. Und dann
aber ist was Marcel sagte, ist natürlich, was Marcel sagte vorhin, ne? 19-Jährige oder U19, und auf einmal kommst du in der Relegation und dann U20. Was willst du machen? Willst du sagen, 20-Jährige dürfen nicht mehr, oder willst du zu den U19 sagen, nimm mal ein paar Herrenspieler mit?
Ja, ja, da sind wir wieder Doping oder einfach nur drogenabhängig, das ist jetzt die Frage.
Macht beides lustig.
Ja, ich finde es jetzt aber auch sehr, sehr witzig. Wir haben jetzt die GFJ verringert. Ne? Wie viele Spiele sind das jetzt? 8 Spiele, ne?
8 Spiele. Und da kommt jetzt nochmal der interessante Punkt hinzu, dass die einmal so Äquator bei Köln gezogen quasi, ja. Und jetzt haben
also kurz an Troisdorf vorbei, was ja südlich von Bonn ist.
Ja. Und so ein Troisdorf Team wie Düsseldorf fährt jetzt halt einfach mal nach Dresden oder nach Berlin. Wo man sich dann halt auffragt, Spiel auf den Sonntag. Wir fahren jetzt mal lustig nach Dresden, irgendwie 7 Stunden lang, lass Stau sein, spielen dort und fahren auf den Abend wieder zurück. Und
oh, Jungs warte.
Haben, und
oh,
Jungs haben dann Schule und Ausbildung. Also.
Oh, warte, da habe ich einen Kommentar von einem Düsseldorfer Spieler gesehen.
Oh, ja.
Ich versuche es jetzt mal frei zu zitieren, weil ich finde den jetzt nicht auf Anhieb. Ich fand den nur sehr, sehr, sehr schön. Der hat sinngemäß gesagt, na, dann sollen doch die armen Schlucker Regionalliga spielen. Ja, gemeint waren die Spieler, die sich leisten können. Puh, also so einen Sprüche kannst du ja leisten, wenn du fast 100 Leute hast.
Sicherlich, ja.
Ja, Düsseldorf, du hast deinen Ruf verdient. Oh mein Gott. Ja, aber da sehe ich auch ein großes, sag ich mal, Potenzial an Schwierigkeiten, ne? Diese langen Fahrten an sich zu finanzieren.
Ja, da würde ich mal
um die Zeit, sondern um die Pinke.
Da würde ich mal Marco fragen, wurde in eurem Ausschuss da auch mal irgendwie diskutiert? Was gab es da so für Argumente?
Oder hat Düsseldorf gesagt, hat versaufen wir am Wochenende, ist kein Thema.
Ja, die Argumentation war ja, man hat ja weniger solche Fahrten, ne?
Aber so, du hast.
Dafür hat man eine große.
Aber wurde mal irgendwie diskutiert, so von wegen, Spiel auf den Sonntag, die Jungs müssen Montag wieder zur Schule?
Hast du das berücksichtigt? Ja, man soll versuchen, auf dem Samstag zu spielen.
Versuchen, ja.
Man soll es versuchen, ne? Ich meine, es soll ja so manche findige Heimteams geben, die sagen, Ja, nee, Samstag ist dann eine Seniorentruppe drauf, die flechtende Haare.
Markus Gils schreibt auch gerade Treffen und ist mir auch gerade in den Sinn gekommen. Ne? Berlin musste ja schon wieder bei den Eltern und Fans betteln, dass sie überhaupt nach Düsseldorf fahren können, von den Kosten her.
Oh. Und da zitiere ich Düsseldorf, dann sollen sie doch Regionalliga spielen, die armen Schlucker. Oh, das wird ein schönes Spiel. Das muss ich mir definitiv anschauen.
Der eine meiner Jugendcoaches hat auch gerade geschrieben, hier Hälfte volljährig, Hälfte nicht. Große Spaß bei Heimfahrten und Auswärtsfahrten. Ja, auch
nicht. Also, da empfiehlt sich ein Doppeldecker.
Genau, sitzen nach Alterstrennung.
Oh, Gottes Willen. Mit so einem Gatter.
Mit so einem Gatter, genau.
Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mich grob erinnern, ne? Düsseldorf Auswärtsfahrt, Berlin Rebels. Gerüchteweise war die Hälfte auf dem Rückweg der grünen Wolke an einem gefallen, um es mal vorsichtig zu
sagen. Ja, kann ich bestätigen. Also als wir von Düsseldorf nach Hause gefahren sind, nachdem wir sie im Viertelfinale geschlagen haben, war die Bustoilette ausgebucht und aus der Lüftung kam ständig so Qualm, Dampf raus. Als hättest du da nochmal Verbrennungsmotor drin.
Ja, also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass wir sich einen weggeharzt haben. Also auf jeden Fall.
Das glaubst du, Düsseldorf Alter, sagen du alter Wässermann.
Düsseldorf sagt wahrscheinlich, Kiffen ist auch nur für arme Schlucker. Nee, aber also ich finde das schon witzig, weil das ist ja auch etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Team habe, wo ich sage so, ey, unser Ziel ist jetzt langfristig in die GFL Ort reinzukommen. Oh, wo müssen wir da hinfahren? Ach du heilige Scheiße, Mutter Gottes. Also ich glaube ja nicht, dass in der GVJ so viel Tickets verkaufst für Heimspiele, dass du die Auswärtsfahrten damit finanzieren kannst. Also das glaube ich jetzt mal nicht.
Na, ich hatte mal gesagt, vielleicht sollte man darüber nachdenken, eine GFL-J zu machen, die Nord-Süd zusammen ist, und eine GFL-2, die nur aus Nord und Süd besteht. Dann hast du die Teams, die wissen, dass sie oder die sich das leisten können, spielen GFLJ und die anderen Nord-Süd. Also um das Ganze ein bisschen vielleicht zu entschärfen und eine GFL2 zu machen. GFLJ2.
Ja, vor allem, ich erinnere mich gerade, was ich mit meinem U16-Headcoach in Torben, der auch gerade hier im Chat drin ist, am Donnerstag besprochen habe. So langfristig könnte man meinen, als Auswirkung wäre es folgendes: GFLJ, weiter 11er. Und der Rest wird sich mehr und mehr auf 9er fokussieren. Und da sehe ich eine ganz, ganz blöde Parallele zum Frauenfootball. Da hatten ja vor 15 Jahren oder sowas die auch eine zweite Bundesliga aufgemacht, die jetzt die erste Aufbauliga war und nur 9er gemacht haben. Haben gesagt: Na, okay, es ist eine Bundesliga, klingt geiler. Und Ende vom Lied ist, Dreiviertel oder ja, 4/5 aller Teams spielen inzwischen nur noch 9er. Ist das eine realistische Perspektive momentan? Also zu mir noch so Nordrhein-Westfalen sehe ich so.
Ich befürchte es als Konsequenz, dass das so dass das Ergebnis davon sein wird. Ob das so gewollt ist, keine Ahnung. Ich denke eben, was ich vorhin halt schon gesagt habe, man versucht halt die GFLJ-Teams so aufzublasen, dass die Männerteams halt mehr Output davon haben.
Ist ja nicht verkehrt. Ne? Ich finde es nur schade für Teams wie ein Schiefbahn oder weiß der Geier wo, die versuchen, ein Jugendprogramm aufzuziehen und dann.
Ja, aber letztendlich musst du halt gucken, dass du jetzt die GFL-Herrenteams konkurrenzfähig zur ERF hältst und da müssen halt mehr Leute rein. Ja. Und momentan rekrutieren ja die GFL-Herren auch aus dritter und vierter Liga. Ne? Und das wird langfristig nicht gut sein für die Qualität. Und so versucht man halt mehr Ausbildungsmaterial oder Leute, die sich ausbilden lassen, in die Jugendteams zu kriegen, damit das dann durchgeschleust wird zu den Herren. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Deswegen habe ich ja gesagt, hätte man lieber eine U17 gemacht. U17, U20 und vielleicht U17, U21 und dann nachher die GFL-Team zu, dann hättest du vielleicht so 2-3 Jahre Übergang gehabt, aber nicht mit einem Dampfhammer gleich von Anfang an.
Aber das bedeutet ja, du brauchst wieder mehr Coaches, wo willst du die her?
Aus Berlin U16.
Nicht. Nee, Berlin nicht, nee.
Kannst aber laut sagen. Sorry, ich muss auch mal einen zurückgeben.
Ja, aber du machst es halt wie in anderen Ländern der Welt, ne? Da wo dann, sag ich mal, das erste Vierteljahr die U16 spielt, danach die U19, dass du das einfach nur gestaffelt machst. Ne?
Hätte ich noch glaube, in Bavü ist das sogar noch.
Ne? Hätte theoretisch den Vorteil, ne, wenn du das dich mal von dieser Kalenderregelung, Kalenderjahrregelung mal verabschieden würdest, beispielsweise jetzt mal total blöd. U16 würde zum Beispiel das erste Quartal spielen. Die U19 das zweite Quartal und die Herren im dritten Quartal. Es könnte dann theoretisch sein, dass jemand, der entsprechendes Alter hat, dann entsprechend in einer U16 und einer U19 spielt. Oder in der U19 und den Herren spielt.
Aber dann hast du wieder das Problem, ne, wenn du jetzt sagst, erstes Quartal, dann spielst du mitten im Winter. Gut, ich meine, der Winter wird teilweise in Deutschland immer wärmer, aber haben wir ja schon in unserer Expertenrunde dann halt schon mal festgestellt, dann hast du das Problem der Platzverfügbarkeit, weil du ja dann immer noch die Rundballschubser mit dabei hast.
Jetzt kommen wir doch nicht mit Fakten, Mensch. Wir reden hier gerade über Entscheidungen in der GfJ, da kannst du nicht mit Fakten ankommen.
Entschuldigung, wir können auch alternative Fakten anbieten.
Ne? Also Fakten wären unter Huber nicht passiert.
Hm. Absolut, unter Huber wäre das nicht passiert, ja.
Yeah. Also ich glaube, unter Huber wäre es nicht passiert, weil eine Sache, die ich Huber echt zugute halten muss, ist, seine Entscheidungsfreudigkeit war
nicht so ausgeprägt?
Berechenbar. Sie war berechenbar, sagen wir mal so, sie war berechenbar. Wollen wir jetzt um Zahlen gehen, die mit einem Euro enden. So. Ja.
Ja, so. Ja. Jerome schreibt jetzt noch gerade, hätten wir jetzt eine Relegation gehabt, hätten wir auf Elfer umstellen müssen, sind doch nur zwei Liner mehr. Naja.
Das ist immer schön, sind doch nur zwei Liner mehr. Und so gefühlt jeder zweite O-Line-Coach sagt so, wo hole ich denn jetzt her? Es gibt auch einen Grund, warum ich Neuner spiele. Meistens ist es nicht der fehlende Receiver.
Der Björn hat geschrieben, U19, U15 vor den Sommerferien, U17, U13 nach den Sommerferien.
Wieso U17 und U13?
War früher in NRW so.
Okay.
Ne? Ja, hatte da aber im Prinzip auch den Vorteil, ne? du kannst im Prinzip keine Coaching-Crew richtig sparen, aber du kannst, sag ich mal, gezielter ausbilden. Ne? Dann läuft ein Team, sag ich mal, erstmal so ein bisschen parallel mit. Das andere wird auf die Saison vorbereitet und die Saison gespielt. Und dann kommt der Switch nach den Sommerferien.
Ja, vor allem, wenn du dann die Saison so strukturierst, dass sie anderthalb Monate geht, dann ist es ja handelbar. Also wenn die Sommerferien zu Ende sind, hast du noch zwei warme Monate. Das kann man ja managen.
Ja, oder man hätte einen Verband, der einfach mal sagt, so grundsätzlich, ne, U16-Spiele freitagabends. Krasse Scheiße.
Naja, aber das könntest du dann halt wirklich nur regional machen. Ne? Also da kannst du jetzt nicht irgendwie freitagabends irgendwo von Düsseldorf nach Berlin fahren.
Ja, U16 spielt nicht überregional eigentlich.
Ja.
Genau daher kommt's. Ja, ne, ich bin mal gespannt, was draus wird. Ich habe echt, sag ich mal, Spaß. Also ein ehemaliger Spieler von mir, der war jetzt zum Beispiel bei den Falcons beim Probetraining, ne, und hat dann vor Ort erfahren, wie ihr dürft nicht. Weil wurde gerade wohl an den Tag erst bekannt gegeben, ne? Der ist dann auch aus allen Socken gefallen. Ne? Da hat er gedacht, so, ja, ich gönne mir das mal 50 Kilometer runterzufahren und dann wir dürft nicht.
Boah. Ja, das hilft nichts. Wir müssen Marco in die Spur schicken und mal da im Ausschuss ein bisschen Bambule zu machen.
Ich eck gerne an.
Im Auftrag der Kurt-Potatoes.
Ja, ich finde es halt sehr, sehr bezeichnend. Ne? Bei Instagram regen die Leute sich ein bisschen auf, bei Facebook ein bisschen Leute, in den Vereinen regen die Leute sich auf, ne? Und die Landesverbände halten so dermaßen die Füße still.
Da hörst du gar nichts.
Ne? Du kriegst da nur hier und da ein bisschen was mit. Und ich denke mir so, super. Also ich bin ja froh, dass ich jetzt nicht so von so einer Wanderbewegung betroffen bin, aber ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es jetzt in Berlin ist.
Ja, du, ich sag's immer wieder, wir haben in Berlin gerade mal zwei U19 Elfer-Tackle. Danach ist nur noch Neuner.
Ja, und da ist sicher zum Beispiel so ein Problem in solchen, sag ich mal, Gegenden, wo sehr viele Teams aufeinander hocken, wie beispielsweise das in der Rheinschiene. Das ist so ein GVJ-Team. Meine persönliche Verschwörungstheorie, so manches Team hat gesagt, das machen wir, dann wären andere Jugendteams in der Nähe nicht groß. Weil wir brauchen ja viele Leute und können viele Leute, sag ich mal, umsetzen. Hab ja viele, ne? Wir haben nicht Third String Backups, wir haben jetzt Fourth String. Oder Fifth String.
Aber letztendlich ist es ja so, das, was der AVD und die GFL ja der ERF vorwerfen, ist ja genau das, was sie jetzt halt auch machen. Ne? Sie ändern jetzt die Regeln zu ihren Gunsten, damit sie wieder mehr Leute kriegen und der Rest muss zusehen, wie er damit klarkommt. Wo die jetzt wieder
Leute holen. Regeln ändern.
Wir sind ja live irgendwie, ne?
Wir sind live.
Ja,
wisst ihr was? Ich muss mal eben Ladekabel holen. Das ist doch richtig scheiße, oder?
Ah, Marco, du bist wieder gut vorbereitet. Ey,
ich bin von oben runter, dies, jenes. Was soll ich denn machen, Männer?
Bereite dich vor. Den gestressten Gesichtsausdruck so. Oh, was mache ich denn jetzt? Moment, warte. Hey. Warten wir ein bisschen auf ihn, ne?
Hast du jetzt Mucke gespielt? Ich kann auch einfach mal weiterquatschen.
Ich dachte, wir machen jetzt mal das Outro, ne? Was da ja raus ist. Nein, Quatsch, beiseite. Ich muss mein Spielzeug ausprobieren.
Oh Gott.
Ja, du hast ja mal im Herrenfootball das ja auch schon mal erwähnt gehabt, ne? Dass es ja manche Teams gibt, die grundsätzlich alles ansprechen, was ansatzweise einen Helm tragen darf. Hauptsache, dass der Lokalrivale hat nicht genug Leute.
Ja.
Ne? Und das ist jetzt, wie gesagt, meine persönliche Verschwörungstheorie, dass, ja, dass das so manches GFLJ-Team das zumindest mit den Augenzwinkern nicht schlecht findet.
Wird ein positiver Nebeneffekt sein, wie du sagst, den man vielleicht auch gerne in Kauf nimmt. Also aus deren Sicht dann.
Coach Kiwi, Björn Donau schreibt, ne? Der schreibt gerade uns, also theoretisch haben ja die Nicht-GFL-Vereine doch immer die Mehrheit bei den Landesverbandstagungen.
Ja, aber das wurde auf Bundesebene beschlossen.
Ja, und auch nur unter sich, ne?
Ja, also bei der Sitzung waren, glaube ich, keine Landesverbandsvertreter dabei.
Ja, aber das können, das sagt er ja theoretisch, ne? Theoretisch können sie es so entscheiden, wenn sie A, in ihr Interesse wäre und B, wenn es eine Verbandstagung Thema wäre, wenn eine Landesverbandstagung stattfindet. Ja. Das ist eine Kausalkette, ne?
Eigentlich müsste man bei der nächsten Sitzung da einfach mal auf die Barrikaden gehen. So als Landesverband, oder?
Wie hatte die Sängerin von Wir sind Helden mal geschrieben auf der Antwort, als die Bild mal gefragt hat, ob sie da irgendwie eine Werbekampagne mitmacht? Ich glaube, es hackt. So könnte im Prinzip mein Beitrag für Sonstiges gelten.
Also es ist ja jetzt eine Testphase, Marco. Was denkst du, wie wird es ausgehen? Wird diese Entscheidung vielleicht nochmal zurückgenommen am Ende der Saison oder wie schätzt du das ein?
Boah, ich glaube, dass das nicht so einfach ist, diese Entscheidung wieder zurückzunehmen, weil dann verliert ein Team plötzlich 2 Jahrgänge, weil du verlierst ja nicht nur den 19er, nicht nur den 20er, sondern auch den 19er Jahrgang. Und machen wir uns nichts vor, die schreien jetzt schon nicht alle nach, wir haben 1000 Spieler, Düsseldorf und Köln ausgenommen. Aber so eine andere Mannschaft, die sagt, ach geil, wir kriegen jetzt einen Jahrgang mehr, verlieren plötzlich 2 Jahrgänge. Weil wenn wir das zurückschrauben, dann müssen wir lieber, ich sag mal, sagen, wir machen 16 oder 15 bis 19, anstatt gleich wieder 16 bis 19. Also wir müssen, glaube ich, die 4 Jahrgänge behalten, aber dann lieber Honor dividieren, anstatt einfach wieder wegzunehmen. Weißt du, was ich meine?
Ja, schon, aber also das Runterrechnen, also Jahrgang runtergehen, das soll, glaube ich, nicht stattfinden.
Ja, ich glaube, die Büchse der Pandora ist jetzt geöffnet und wenn da was geändert werden sollte, sollte man jetzt entsprechend die Lehren draus ziehen und solche Änderungen nicht in der Hinterstube monatelang vorbereiten, gefühlt 80% aller anderen Jugendteams nicht ins Boot holen, sondern dass wir ein Projekt aufziehen und sagen, okay, da fangen wir an, das sind unsere Meilensteine und dann wollen wir das mal.
Ja, aber letztendlich ist ja genau das, was das Präsidium angekündigt hat, maximale Transparenz, ist schon wieder voll für die Tonne. Also das wurde ja wirklich grottenschlecht kommuniziert bis gar nicht kommuniziert. Wie gesagt, ich hab versucht, ein Statement vom Verband zu kriegen, Funkstille, die Falcons versuchen da nochmal irgendwie mit Verantwortlichen zu reden, Funkstille, und dann wird das hier Ding einfach mal über einen Gartenzaun geschmissen, ohne dass man von dieser Idee überhaupt mal irgendwie was gehört hätte. Also ich meine, wir haben vor 2 Wochen mal drüber gesprochen, da wurde es langsam aktuell, aber vorher hat man noch nie was davon gehört.
Siehst du, und da komme ich jetzt mal aus meinem beruflichen Umfeld. Ich muss ja Leuten auch Studenten auch manchmal ein bisschen was erzählen zum Thema Qualitätssicherung, bla bla bla.
Die Ärmsten.
Und ja, die Ärmsten, ne? Und eine der ersten Sachen ist die, was ist eigentlich ein Test? Oder was ist ein Experiment? Ne? Und ein Test ist zu gucken, ob etwas vorab Definiertes auch passiert oder nicht passiert. Ne? Also ist klar, was passieren soll oder nicht passieren soll. Und das, da ist mir nicht so ganz klar, was passieren soll. Also es ist eher ein Experiment. Und ich finde Experimente an einem laufenden System spannend. Ich war 7 Jahre alt, als Tschernobyl passiert ist. Das war.
Das ist aber wieder Vergleich, Carsten, Alter.
Naja, komm, das war. Ne, ging auch in die Hose. Aber ich habe Angst, dass es in die Hose geht. Ne? Beziehungsweise, dass da ganz viele Sachen auf der Strecke liegen bleiben.
Mich würde jetzt noch interessieren, wenn die Landesverbände auch auf U20 gehen. Wir gehen jetzt mal davon aus, die ganzen Landesverbände ziehen mit. Mhm. Wie viele U20-Teams bekommen wir mehr? Also wie viele Elver-Tackle-Teams bekommen wir mehr? Haben wir dadurch...
Das ist
ja die Konsequenz. Das ist ja das, worum man es ja gemacht hat. Also man möchte ja gerne mehr Elver-Tackle haben. Aber wenn die Landesverbände jetzt sagen, wir gehen auch auf U20, habe ich dann plötzlich in NRW anstatt Berlin 2 Elver-Tackle-Teams, habe ich da jetzt vielleicht auf einmal 4 oder 6?
Aber jetzt ist mal meine Frage, sowas wird ja dann über die BSO geregelt. Darf der Landesverband einfach die BSO umgehen?
Die Altersklassen ist Landesverbandssache. Okay. Da steht auch von der BSO drin.
Okay, ich kenne das Werk ja nicht auswendig.
Es ist eine Empfehlung in der BSO, aber trotzdem können die Landesverbände und Spielverbünde hier entscheiden. NRW ist, glaube ich, unter sich. Berlin ist, glaube ich, auch unter sich. Wir haben Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Das ist ein Spielverbund.
Wir haben teilweise Mecklenburg-Vorpommern mit drin.
Seid ihr auch 2? Das weiß ich gar nicht genau.
Ja, Rostock.
Also rein rechnerisch. Nehmen wir zum Beispiel jetzt ein 9er-Team, die gerade mal genug gemeldet haben, nämlich 22 Leute für die Lizenz. So, jetzt Milchmädchenrechnung, die sind einigermaßen von den Alterskategorien gleichmäßig aufgeteilt, also jeweils ein Drittel. Das heißt, auf gut Deutsch 7 bis 8 sind hochgegangen in den Herrenbereich. So, wenn die jetzt trotzdem noch den Jahrgang wieder mitnehmen können, rein theoretisch, denn aus der U16 auch wieder 7 Leute hochkommen, wären in einer Pi mal Daumen Milchmädchenrechnung an die 30 möglich. Das heißt, sie könnten halt theoretisch von der Lizenz her 11er spielen. Das Problem ist, was wir jetzt dann dieses Jahr theoretisch hätten, ist denn, hallo, lieber Kevin, du hast jetzt dieses Jahr schon Herren gespielt, willst du nächstes Jahr wieder 19 spielen? Ich will es nicht. Ne? Also kann gut möglich sein, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Würde aber spannend werden. Ne? Also rein rechnerisch könnte es den 9er Teams helfen.
Wenn sie U20 machen, ja, aber...
Ja. Aber wenn du Teams hast, die jetzt genau in dieser Corona-Phase, ne, du hast ja jetzt Jahrgänge, die nicht so gut vertreten sind und erst in der U13 kommen die langsam nach.
Also es wird...
Weiß nicht.
Also erstmal muss es ja dann von den Landesverbänden beschlossen werden und dann braucht es ja mindestens ein Jahr, nämlich das Jahr, wo die 19-Jährigen dann 20 werden, dann hast du einen Jahrgang mehr und dann wird sich zeigen, ob es den... Vereinen auf Landesebene irgendwas gebracht hat.
Was ist jetzt mal ganz ketzerisch, wenn die Landesverbände sagen, wir schwimmen komplett gegen den Strom und machen diesen 4. Jahrgang aber nach unten mehr anstatt nach oben?
Was nützt es den Teams, die dann aufsteigen wollen?
Dann haben die ein Riesenproblem, das meine ich mit der Büchse der Pandora, ne?
Ja, das ist klar, ja. Aber ob das in der Konsequenz mehr Elver-Tackle-Spieler hervorbringt, und vielleicht sagt man dann, guck mal, lieber AVD, diese Methode ist besser als die andere.
Naja, aber dann haben wir immer noch das Problem, also wenn du jetzt bei dieser, ich nehme mal an, du bleibst bei U19 und dann gehst du einen Jahrgang runter auf, was war das jetzt, 17? Nee, 15.
15.
Also du bleibst bei U19, da hast du ja immer noch dieses Gap zwischen den U19 und den U20-Teams, wo wir befürchten, dass eben diese Jugendlichen, die dann 19 sind, rübergehen in den anderen Teams und dann deinem eigenen Verein als Männerspieler nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ja, ist richtig. Aber wenn die Landesverbände des U20 nicht mitgehen wollen und nicht ändern, weil sie sagen, wir wollen auf U19 bleiben, dann können sie doch lieber gleich sagen, wir gehen einen Jahrgang runter, wenn wir schon nicht die U20 wollen, um einfach 4 Jahrgänge zu haben, anstatt zu sagen, nee, wir bleiben jetzt einfach bei den 3 Jahren. Das meine ich damit.
Ja, aber es wird nichts bringen.
Rein theoretisch könnte jetzt jeder Lehrerlandsverband dahergehen und sagen, gucken wir uns mal die Altersstruktur an, weil die haben ja ihre Spielerpassmodule, können sie einfach mal durchgucken, okay, wie viele Leute haben wir? Ne? Und wie können wir es hinkriegen, dass wir die Altersstrukturen jetzt momentan so anpassen, dass in allen Altersklassen es Elfer-Teams gibt? So eine wahnsinnige Idee könnte jetzt jeder Landesverband jetzt auch einfach mal durchführen. Ne? Also beispielsweise auch noch in Westfalen könnte sagen, okay, wir haben jetzt 16, 17, 18, zack, bums, da haben wir genug Jahrgänge, dass alle Elfer-Teams melden können und entsprechend und so weiter durchsortieren können. Das könnte auch noch lustig werden.
Es wird spannend, es wird spannend.
Mensch, wir können auch beim Verband anfangen, ich habe auch so blöde Ideen.
Definitiv. Also ich bin halt auch immer noch überrascht, dass man uns beim Verband halt immer noch nicht wahrnimmt, beziehungsweise ignoriert und auch nicht mit uns reden will. Also wär schön, wenn sie mal Informationen hätten, die wir dann auch gerne weitergeben, damit man halt mal so ein bisschen mehr Durchblick für alle schaffen könnte.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass GVLJ für sich, sag ich mal, entschieden hat, was für die GVLJ richtig ist. Okay, damit kann ich gut leben. Nur dummerweise sind sie nicht ganz allein in Deutschland.
Ne? Tja, die Zeit wird zeigen. Das nächste Jahr wird da, glaube ich, ganz interessant. Ich meine, ich bin gespannt auf diese, ob es dann eine Abwanderbewegung gibt, wie wir sie jetzt gerade befürchten, ne? Von den Landesteams hin zu GVLJ, ob es da dann Abwanderungen gibt, so wie du es jetzt schon fast beobachtet hast bei dir, Carsten, wo schon einige mit dem Gedanken vielleicht spielen und was das dann für weitere Konsequenzen haben wird.
Ja, also zum Beispiel die Steffi aus Köln hat dir geschrieben, die Panther haben momentan schon Aufnahmestopp. Mhm. Ne, und die kommen ja nicht von irgendwo her, die Leute. Das sind ja höchstwahrscheinlich nicht viele Leute, die jetzt gerade neu anfangen. Sondern die sagen so, ey, ich habe jetzt ein Essen gespielt. Mensch, bei den Pandern habe ich noch eine Chance. Dann gehe ich hier hin, ist ja direkt nebenan. Aus Solingen, Langenfeld etc. pp. Ist ja alles hier nebenan. Wir haben ja eine sehr, sehr große Rheinschiene. Selbst, jetzt mal total blöd gesagt, ne, wenn du ein ehemaliger, also noch aktiver Feldens U19-Spieler sagst, so den Krokus, da kriege ich keine drei Pferde hin, aber dann kriege ich so einen Panther einfach nur aus Frack. Super. Ne? Es ist ja alles nach gefühlten Dreiviertelstunde mit der S-Bahn erreichbar.
Hattest du nicht gesagt, Carsten, dass man gerade die Lizenz 40 Pässe muss man jetzt haben, anstatt 35, hattest du ja sogar gesagt.
Ja, ne? Ich habe das irgendwo gelesen, ja.
Genau, das heißt, ich darf ja jetzt 80 Pässe haben in der GFLJ anstatt 70 Pässe. Das heißt, ich darf ja sogar wieder 10 Leute wieder mehr ins Boot nehmen, weil wir die Passbeschränkung ja auf doppelte Lizenz, sag mal schnell, also doppelte Anzahl Lizenzanträge so.
Genau, und das ist ja aus GVLJ-Sicht wäre es jetzt für mich nicht so, oh mein Gott, ich darf nur 70 Pässe oder nur 90 Pässe haben, sondern ich will mindestens 70 Leute haben, damit ich immer die Pässe voll habe. Weil du kannst ja auch Spieler trainieren, die keinen Pass momentan haben. Und wenn einer, sag ich mal, sich länger verletzt, wo du sagst, okay, dieses Jahr nicht mehr, zack, Pass zurück, neuen erstellen für den, der kann, ne? Dann haben die im Prinzip in der GVLJ das, was müssen seit Jahren irgendwie wünschen, wirklich einen Injured Reserve.
Aber dann wird ja wieder die Idee vielleicht ein Stück weit interessanter, die wir auch schon mal diskutiert haben, dass GFLJ-Teams so quasi, ja, wie heißt denn das, so Überlassungsgeschichten anstreben mit unteren Teams, wo man sagt, okay, wir haben jetzt 80 Spieler, aber einen Teil schicken wir halt zu den kleineren Vereinen, wo die dann halt in unserem Sinne ausgebildet werden. Also so
lizenzmäßig.
Das wäre eine Chance, wo man dann sagen könnte, die kleineren Jugendteams können immer noch bestehen. Die können ihren Spielbetrieb haben, bilden dann aber halt ihre 19- bis 20-Jährigen dann halt fürs GVLJ-Team aus.
Nur wir müssen die Spieler das auch wollen. Das ist nämlich das große Problem, finde ich.
Das ist das Problem dabei, ja.
Also ich sehe es eher, dass nicht mal das große Problem, dass so mancher, sag ich mal, beispielsweise jetzt Langfeld zum Beispiel sagt so, mein Gott, ich will keine Panther-Jugendspieler haben. Ich glaube, das werden sie nicht unbedingt sagen. Ne? Eher wird der Panther-Jugendspieler jetzt schon jahrelang da U14, U16 gespielt haben. Was will ich denn in Langfeld?
Ja, aber auch da muss man ja sagen, in den letzten Jahren, was Düsseldorf alles hervorgebracht hat an Jugendlichen, ich glaube, so viel ist da in den Herren aber auch nicht hängen geblieben. Nee. Das heißt, der Übergang in Düsseldorf von der Jugend zur Herren, da stimmt irgendwas gerade nicht. Oder die letzten Jahre zumindest. Das ist meine Einschätzung.
Ich glaube, wir haben halt generell das Problem, und das ist egal, ob GFLJ-Team oder Landesverbandsteam, wir haben immer noch eine Dropout-Rate von den Jugendspielern zu den Herren von gefühlt 80%. Und das wird eben auch nicht besser, auch wenn du jetzt halt ein Jahr länger spielen lässt. Das wird nicht besser.
Deswegen wollte ich ja ganz gerne diese Doppelspielberechtigung haben, damit man die einfach auch sinnvoll und vielleicht auch langsamer an den Herren gewöhnen kann, damit wir nicht diese Dropout-Rate haben, weißt du?
Ja. Ja, und da bin ich auch ganz dabei, dass man sagt, sobald einer volljährig ist, ne, und wir haben jetzt eine U20, das heißt, er ist volljährig, ne, er kann bis in das Jahr spielen, wo er 20 wird, er kann dann sofort ab 18 spielen, also Anzahl X an Spielen maximal in den Herren spielen und kann dann mit 19 und ja, wo er 20 wird, ohnehin spielen, dann hast du auch diese Integration in dein Herrenteam viel besser geschafft. Ja. Und da sind auf einmal diese Bindung dann auch auf einmal da. Und statt einfach dieses, wie jetzt zum Beispiel ein Panther-Jugendspieler mal öffentlich geschrieben hat, ne, das Training bei den Panther-Herren ist so lasch.
Im Prinzip
du kannst auch so einen Mist verhindern.
Im Prinzip eine Kadettenregelung für Herren-Jugendteams.
Ja, und das jahrgangsübergreifend, das würde auch so manchen Herrenteam ordentlich aus der Patsche helfen.
Ja. Aber ich befürchte halt, dass wenn das darauf hinausläuft, dass wir noch mehr neuner Tackle-Teams haben, dass wir dadurch mehr Jugendcoaches verlieren, weil sie keinen Bock auf sowas haben.
Ja, und da muss ich jetzt meine Lanze brechen für den Neuner-Bereich. Es ist schwierig, finde ich, jetzt Neuner-Bereich zu coachen, wenn du zum Beispiel keine richtigen Special-Teams hast. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich jetzt im 9-19-Bereich keine vollwertigen Special-Teams habe, während die Damen vollwertige Special-Teams haben und dieselben Jungs, wenn sie in anderen Teams spielen, was Elber spielt, dann trotzdem Kick-Off-Return spielen dürfen. Oder richtigen Punt-Return. Also da verstehe ich jetzt den Sinn jetzt nicht mehr großartig dahinter, außer das große Argument, ja, das ist ja dann nur Ausbildung und so weiter und so fort, wo ich sage, entschuldige mal, ich will Football ausbilden, sollen sie auch alles machen, was im Football möglich ist.
Ich habe ja nochmal eine Sprachnachricht gekriegt vom Lukas, der ist ja bei den Tigers. Wir hatten ja mal so auch das Thema besprochen, wie man Leute oder Vereine motivieren kann, mehr in die Jugendarbeit zu investieren, und das wäre hier auch wieder gefragt. Und der hatte da mal eine ganz eigene Idee, die würde ich jetzt mal abspielen. Mats ab.
Auch ein Ansatz, um Vereine mehr zum Jugendfootball zu bringen, ohne dass sie real gezwungen werden. Weil ein Problem ist halt manchmal, ja, du hast ein sehr gutes Herrenprogramm, aber gerade ist dein Jugendjahrgang einfach super schwach. Das Problem haben wir aktuell. Es steht in den Sternen, ob wir eine U19 stellen können. Obwohl, ne, wir haben ein sehr gesundes Herrenprogramm, aber eine U19 wird einfach schwierig. Und eine andere Lösung von hinten rum wäre, dass die Lizenzkosten für eine Herren sehr, sehr hoch sind. Du bekommst aber pro Tackle-Jugendteam, was du stellst, Geld vom Verband zurück. Dass quasi die Jugend, zum Beispiel der Panther, die Lizenzkosten der Herren-Panther komplett ausgleichen würde. So im Extrem. Und so quasi auch andere Vereine, die nur eine Herren haben aktuell, dazu motiviert werden, eine Jugend zu machen, ohne dass es so ist, naja, du kannst keine Jugend in diesem Jahr stellen, ja, dann löst dich auf. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Vor allen Dingen, wenn es keine Spielgemeinschaften gibt oder keine vernünftigen Spielgemeinschaften, dass du halt dafür dann halt eine hohe oder ne, eine indirekte Strafe zahlen musst. Sobald du aber wieder eine Jugend stellst, das Geld quasi wieder jährlich zurückbekommst.
Ja, wie findet ihr die Idee?
Ist ein Anreiz. Ne? Ich finde jeden Anreiz besser als einfach nur eine Sanktion. Ne?
Es gibt viele Ansätze. Auch wenn man davon spricht und sagt, Ausbildungsvergütung zum Beispiel. Also wenn die Düsseldorf Panther meinen, die müssen sich 20 Spieler immer von irgendeinem Team herholen, dann wird dieses Team ja wahrscheinlich in der Grundausbildung was nicht so schlecht machen. Und dann müssen die Düsseldorf Panthers dafür abdrücken.
Ja, aber da haben wir das große Problem, ne, dass diese Ausbildungsentschädigung ja im Prinzip aus dem Arbeitsrecht kommt. Und die Jungs haben ja Mitgliedsbeitrag selber, die haben ja selber im Prinzip bezahlt, dass sie ausgebildet werden. Und dann will der andere Verein Geld dafür haben, dass er Geld bekommen hat dafür, dass er es ausbildet.
Ja. Aber wie machen wir das beim Fußball? Beim Fußball ist das auch so.
Na, meine Idee. Aber da haben wir Vertragsspieler, ne? Das ist
Meine Idee wäre.
Nicht alle. Also ich habe hier bei uns im Verein, im Sportverein, in der B-Jugend, das sind alles ganz normale Mitglieder, die da sind welche nach Werder Bremen gewechselt. Und wenn die da diesen, ja gut, die kriegen dann so einen Halbprofi-Vertrag da irgendwie und dann bekommen die. Und dann haben die ihre 2.500 Ausbildungsvergütung bekommen, also wir als Verein, ne? So.
Na, meine Idee war ja gewesen, dass man das ein bisschen anders regelt. Du kannst ja sagen, dass die Mitgliedschaft oder den, also du musst ja einen Mitgliedsvertrag unterzeichnen, damit du im Verein eintreten kannst. Und dann kannst du ja auch reinschreiben, hat eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren zum Beispiel. 2 Jahre sind statthaft. Dass du dann sagst, okay, wenn jetzt aber in der Zeit die Düsseldorf Panther ankommen, also in dem Vertrag steht dann drin, wenn du vor diesen 2 Jahren aufhörst und aus unserem Verein raus willst, wollen wir aber die restliche Kohle dafür sehen. Ja? Und dann müssen die Düsseldorfer, also wenn wir jetzt von den Düsseldorfern reden, müssen dann die restliche Summe zahlen. Oder sie müssen halt sagen, okay, mach deine 2 Jahre zu Ende und dann kommst du zu uns.
Das sind wir bei der nächsten Büchse der Pandora, ne? Weil die Panther-Jugendspiele, die ausgebildet werden und jetzt zum Beispiel nach Krefeld gehen, ne? Da kann ja Düsseldorf auch dahergehen und sagen, oh, wir haben die jetzt hier 2 Jahre ausgebildet, Krefeld, jetzt wollen wir mal ein bisschen Pinke-Pinke gesehen, ne?
Ja, natürlich, funktioniert in zwei Richtungen, aber wie gesagt, wenn ja, du unterschreibst für 2 Jahre deine Mitgliedschaft, willst nach einem Jahr schon raus, ne? Dann bleibt eine Restdifferenz von einem Jahr übrig, die muss irgendjemand zahlen, entweder der Spieler oder der Verein, der ihn haben will.
Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Also zumindest wäre die, zumindest aus meiner Sicht rechtlich, sehr, sehr sauber.
Ne? Marco.
Könnten sich des Schules auch abgucken, ne? Ja, aber da wären wir im Prinzip, wäre das im Prinzip dasselbe, nur in andere Fässer gegossen, ne?
Ja, na, ja. Natürlich, aber irgendwo musst du ja anfangen. Und wir waren ja jetzt auch noch bei der DG gewesen, dass man das über eine Lizenz regelt, um da einen finanziellen Anreiz zu schaffen. Ich glaube nicht, dass der Verband da mitmachen würde und sagt, wir geben hier was von unserem Lizenzgeld zurück, weil darüber finanziert sich ja der Verband.
Ja, aber sehen wir es mal so, in der BSO und so weiter und so fort steht ja, ne, jedes Herrenteam soll eine Jugendmannschaft haben und gucken wir uns mal an, ist nicht so.
Du brauchst ja nur eine Fleckmannschaft.
Ist ja noch weniger so, ne? Das heißt, dass dieses soll überhaupt nicht funktioniert. Also muss man irgendetwas schaffen, dass die Jungs dazu bringt, dass er auch mal Jugendmannschaften wirklich jeder irgendwas hat, was ansatzweise die Jugend-Tackle-Mannschaft ist.
Ne? Ich glaube, du brauchst noch nicht mal Jugendmannschaft haben, sondern du musst nur Jugendarbeit nachweisen. Wie der Nachweis einer Jugendarbeit ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Wenn es da überhaupt steht.
Wenn
das war ich aber zu zweifeln. Das glaub, steht nirgendwo. Und wenn ja, auf einer Festplatte, die der Huber gelöscht hat.
Naja, also wenn ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber jetzt Berlin Thunderbirds hatten zum Beispiel auch keine Jugendmannschaft gemeldet. Sie haben halt irgendwann mal wieder Flaggies zum Training gemeldet. Das reicht, hatte aber dem Verband, glaube ich, nicht gereicht. Die mussten, glaube ich, ich kann mich täuschen, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, sie mussten die melden.
Ja, und das meine ich halt, ne? Das muss besser auskonkretisiert werden. Und ja, es muss halt, sag ich mal, positiv sanktioniert werden. Sprich, es muss irgendwie ja, belohnt werden irgendwo, ne? Klar, Sachen müssen auch bestraft werden, aber ich bin der Meinung, es sollten auch so Sachen bestraft werden, die wirklich strafbar sind.
Naja, aber da muss man halt entweder niederschwellig anfangen, sprich weniger Geld zahlen, oder so wie Lukas sagt, Geld zurückbekommen.
Ja, aber das wäre unter Huber, also diese Vorstellung wären ja über unter Huber nicht passiert, weil der muss ja irgendwie bezahlt werden, der Huber.
Jetzt müssen ja, andere Leute.
Ja, aber der Verband ist ja angetreten, um sich nicht die Taschen voll zu machen. Ne?
Jetzt müssen andere Leute bezahlt werden. Ne? Also neben dem Presi haben wir jetzt ja noch auf einmal Multimedia-Leute und jetzt haben wir Leute, die Eventplaner sind für den GFL-Bowl. Die müssen auch alle bezahlt werden.
Och nee, ne? Sag mal, was ist an den Gerücht dran mit ELFJ? Ich frage jetzt nur gerade mal für einen Freund, ob da noch was kommt. Ich hoffe nicht.
Marco, was machst du da? Du wirkst so abwesend.
Nee, ich gucke gerade in der BSO, was da wirklich drin steht. Ja. mit der Jugendarbeit. Erwachsene Mannschaft wieder annehmen, besteht bezüglich der Nachweis der Jugendarbeit einer Karenzzeit von 2 Jahren ab Aufnahme des Spielbetriebes. So, also du musst nur eine Jugendarbeit nachweisen. Das heißt nicht, dass du Jugend im Spielbetrieb haben musst.
Also, das ist wahrscheinlich, das ist so zahllos. Also sprich, du musst einfach nur jugendliche Mitglieder haben. die ein Training machen.
Die Frage ist, ob das auch schon reicht oder reicht es schon, dass du mal zweimal im Jahr eine Fleck-AG machst in der Schule?
Der zuständige Landesverband hat die Pflicht, die Lizenz zu verweigern bzw. zu entziehen, wenn der Verein nicht in der Lage ist, zu beweisen, dass er aktive Jugendarbeit betreibt.
Entschuldigung, ich muss ja gerade mal lachen. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, mir fallen gefühlt mindestens hier in der Umgebung mindestens 5 Vereine ein, wo ich mich frage, wie haben sie das nachgewiesen?
Ja, im Endeffekt müssen sie halt einfach nur einmal die Woche auf dem Platz rumrennen. Oder einmal im Monat.
Ja, du, es reicht ja schon, wenn sie einfach nur sagen, na hier, das sind so Jugendmitglieder. Kommen halt nie zum Training, was kann ich dafür? Ne, also, da ist man erfindungsreich.
Dieses gewachsene Konstrukt AVD, was wir hier gerade haben, ich glaube, egal was man macht, es hat alles so eine große Konsequenz, die wir gar nicht überblicken können auf einmal. Also alleine jetzt U20, was hat das für Konsequenzen? Wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du U15 bis U19 gemacht. Was hätte das für Konsequenzen gehabt? Das ist so ein Rattenschwanz mittlerweile. Dieses Konstrukt ist so kompliziert und komplex. Das ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, da den richtigen Weg zu finden. Und wer, wie beim Football, wer als letztes den Stift in der Hand hat, gewinnt das Spiel.
Ja, und mein Gefühl ist, die letzten Jahre ist so wenig gemacht worden. Und jetzt haben wir das. Wir haben jetzt so einen Reformstau. Ne?
Naja, aber das heißt ja nur nicht, dass wir jetzt im blinden Aktionismus verfallen müssen, sondern das, was man tut, sollte schon Hand und Fuß haben und überlegt sein. Und vor allen Dingen den Leuten halt auch eine gewisse Vorwarnzeit geben. Ne? Also wie gesagt, Falcons stehen jetzt da vor den Scherben ihrer GVJ-Existenz, steigen jetzt ab, müssen befürchten, dass die Jugendlichen, die sie haben, vielleicht sogar abhauen nach Düsseldorf. Ja, und dann, was haben sie damit gewonnen? Nix.
Ja. Ein Team weniger in NRW.
Ja, super. Das wird super. Die Falcons sehr freuen.
Ja, die freut das richtig toll, ne? Sind gerade jetzt bei Togo und sowas, ne? Schöne Außenwirkung, ne? Mit den Jesse da. Super Werbung eigentlich, nur dann können sie nicht GFJ spielen. Wunderbar, da geht das Herz auf.
Ja, ich meine, Spandau in einer ähnlichen Lage hatten eigentlich gerechnet damit, nächstes Jahr GFRJ zu spielen. Jetzt müssen sie ihren Jungs sagen, nee, das ist nicht. Ja, naja, werden sie bestimmt noch zu den Adlern schielen. Ne? So weit weg spielen die halt nicht. Dumm gelaufen.
Ja, das einzige Problem, was ich jetzt gerade so sehe, ist, ich glaube, das hat man noch gar nicht gehabt, ne? Dass zumindest für nächstes Jahr vielen Herrenteams ein Jahrgang fehlt.
Das auch. Jawohl, wir haben ja gesagt, dass der Männerfootball sich so ein bisschen getrennt von der Jugendentwicklung entwickelt. Ne? Also wir haben weniger Jugendteams und dementsprechend wenig Jugendspieler, aber die Männerteams florieren.
Ja, du, und die dürfen doppelt spielen, die Jungs. Die dürfen ab 18 schon doppelt spielen.
Das auch. Ja, aber nur in einem Verein. Ne? Zum Beispiel jetzt bei uns, Beispiel Krefeld. Ne? Wir haben ja gefühlt irgendwie so ein Sammeltaxi Richtung Düsseldorf. Weil ist ja, die U-Bahn fährt dahin, ne? Es ist sehr, sehr nah. Ist einfach auf der anderen Rheinseite. Da denke ich mal, wenn wir nächstes Jahr nicht viele von Düsseldorf U19 sehen, weil die jetzt U20 spielen, ne? Super. Freut die Panther. Nur mich nicht.
Ja, also ich glaube, bei den Männerteams, egal ob jetzt nur Regio abwärts oder GFL, bei den Männerteams wird sich nicht so viel tun. Glaube ich einfach nicht. Also die werden trotzdem ihre Männerspieler bekommen, die als Quereinsteiger anfangen. Ja. Was ja Männer, also im Regional- oder Oberliga-Football ein Problem ist, wenn du dann da 23-Jährige kriegst, die jetzt gerade anfangen. Das ist eine eigene Herausforderung. Aber dem ist ja momentan so. Ne? Wenn ich jetzt mal bei uns bei den Bears gucke, kommen glaube ich 3 oder 4 Spieler hoch. Das ist nicht viel.
Ja, und wenn ich jetzt an meine U19 denke, ne, ich glaube, wir haben, jetzt lass mich lügen, fast ein Dutzend hoch, also ein Dutzend haben jetzt die Jugend zu Ende gemacht, davon sind jetzt, glaube ich, knapp 7 in die Herren gegangen. Ne, also ist schon mal eine gute Quote. Also ich hätte kein Problem damit, also ich würde mich freuen, wenn die 7 nächstes Jahr weiter bei mir in der U19, U20, wie es auch immer heißen mag, weitermachen würden. Würde ich mich freuen. Würde mir auch ein paar Sorgen weniger bereiten, denn.
Ne? Ja, das gleiche habe ich auch. Ich habe 4 Leute gehabt, die dieses Jahr schon herngespielt haben, weil die das Alter hatten.
Die waren wieder zu alt, ne? Kennt man ja.
Ich wusste das, was wieder kommt. Wenn man allerdings die U20-Regelung einführt, dürften die nächstes Jahr dann quasi Herren und Jugend spielen. Das hat die natürlich ganz weit gebracht. Also das Herrenjahr war für die von der Entwicklung natürlich gut. Also die werden in der U20 schon in der Liga dann, denke ich mal, herausstechen.
Ja, und das wäre für mich ja auch der Vorteil, ne? Und da kannst du theoretisch sagen, okay, es macht auch Sinn, die Jugendmannschaft mit den Herren noch stärker zu verschränken, weil da ein paar Spieler ohnehin dann, sag ich mal, gleichzeitig Herren spielen können. Und dann wäre dieser Übergang sowas von dermaßen soft und gut gelenkt. Genial eigentlich.
Ja gut, aber es hat ja auch mal ein bisschen auch damit zu tun, welche Politik der einzelne Verein fährt, um seine Jugendlichen zu halten und ins Männerteam zu integrieren. Nur weil es jetzt eine Doppelspielberechtigung gibt, löst es das Problem nicht. Da sind die Vereine ja trotzdem noch in der Pflicht, ihre Hausaufgaben zu machen. Das hat auch noch nicht jeder Verein verstanden.
Ja, aber jetzt ist so die Frage von euch so, Büchse Pandora ist auf, ne? Wie wird es denn übernächstes Jahr in 2006, Gottes Willen, das hört sich komisch an. Wie wird 2030 aussehen?
2030?
Ja, ja, ne? So als Ende der Fahnenstange. Was wollen wir 2030 sagen über das berühmte Jahr 2024?
Dass es nicht mehr so sein wird, wie es heute ist.
Ja. Da arbeitest du beim Wetterbericht oder was?
Also wenn ich jetzt mal so 2 Jahre vorausschaue, glaube ich, werden wir noch weniger Jugendteams haben. Und dann ist halt die Frage, ob man das Ruder rumreißen kann und wieder Begeisterung schaffen kann für den Sport. Aber so wie Olli das mal in unserer Expertenrunde gesagt hat, wir sind ja nicht die einzige Sportart, bei der die Jugendarbeit kriselt. Wir haben ja generell sportübergreifend das Problem, Jugendliche zu aktivieren und für Sport zu begeistern. Wir sind nicht der einzige Sport, der diese Probleme hat. Und ich denke, da wird einiges passieren. Ich meine, Flag Football wird gerade attraktiver als Tackle Football, habe ich das Gefühl. Da wird sich jetzt viel bewegen. Wir haben die ersten Vereine gesehen, die komplett weg sind vom Tackle-Football und nur noch Flag-Football anbieten, weil es für die sich einfach mehr rechnet, weil sie damit weniger Aufwand haben. Ich glaube, das Tackle-Football-Sterben geht weiter. Die Männer, beim Männer-Football machen mir nicht so die Sorgen, aber Jugend-Football wird sich verändern.
Ja. Marco, wie siehst du es?
Ja, ich glaube auch. Das wird immer schwieriger. Und deswegen bin ich der Meinung, was ich ja schon vorhin gesagt habe, wir müssen mit den Jahrgängen runter. 4 Jahrgänge ist gut, aber wir müssen runter mit den Jahrgängen. Eventuell muss man einen 5. Jahrgang dazu nehmen, aber dann bitte jünger. Sprich 18 bis 14 runter. Sag ich jetzt mal.
Aber da hast du doch eigentlich genau das gleiche Problem, dass du einen 14-Jährigen ja nicht gegen einen 18-Jährigen spielen lassen wirst können.
Ja.
Ich meine, ob jetzt nur der 15-Jährige gegen 20-Jährigen spielt oder der 14-Jährige gegen 19-Jährigen. Der Abstand ist einfach zu groß.
Das heißt, wir müssen bei 4 Jahre bleiben, maximal, also 3 bis 4 Jahre, und dann gucken, welche Jahrgänge man nimmt, ne?
Ja. Und es hilft nichts. Wir brauchen einfach mehr Manpower, also mehr Fleisch, mehr Bodies im Sport.
Ja, im Coaching funktioniert es weiter. Und da sehe ich jetzt, ich mache mal eine pessimistische Sicht auf 2030. 2030 wird es nur relativ wenig Jugendteams geben, die dann nur Turniere untereinander spielen. Und wenn wir Pech haben, nur 9er. Gegebenenfalls ist, wenn die 11 sich weiter, sag ich mal, festziehen sollte und genug Investoren es gibt, vielleicht eine eigene Jugendliga aufmachen, um selber die Leute für sich auszubilden, beziehungsweise sich mit der Ausbildung auch noch ein bisschen goldene Nase zu verdienen, um die Leute rüberzuschicken über den Teich und sich dann abzukoppeln. Vom AHVT, von der Jugendarbeit.
Aber apropos Turnier, wollte ich eigentlich auch irgendwann mal besprochen haben, ist das Jugendländerturnier noch zeitgemäß? Football sehe ich nicht als Turniersport, zumindest auch schon gar nicht mehrere Spiele an einem Tag. Wie seht ihr das? Macht Jugendländerturnier Sinn? Sollte man es anders strukturieren? Sollte man es abschaffen?
Aus Spielersicht finde ich es gut. Ja, das kann ich mal sagen. Aus Spielersicht finde ich es gut. Als Coach? Pff, ja.
Hm. Naja, ich meine, aus jugendlicher Sicht, du lässt sie an einem Tag 3 Footballspiele spielen, verkürzte Zeit, und am nächsten Tag nochmal ein Spiel über die volle Distanz. Da hast
aber
du,
Mann, ja, du bist eine Auswahl.
Ja,
du bist eine Auswahl.
Aber du hast ja ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Du spielst im Herbst, ja, wo das Wetter nass feucht wird, und musst halt gucken, dass die Jungs sich ständig warm und fokussiert halten. Ansonsten, naja, steigt die Verletzungsgefahr. Macht das Sinn?
Da haben wir auch drüber gesprochen. Da haben wir mit den ganzen Headcoaches zusammengesessen, der Jungauswahlen, die darüber gesprochen haben, wie viele Spiele sind, also andersrum, wo ist die Belastungsgrenze bei wie vielen Spielen oder was die Spielzeit angeht. Und das sind ja mehrere Modelle. 2x8 ein Spiel, 1x10 Minuten durchlaufende Zeit und so weiter, dass du im Endeffekt vielleicht auf 2 komplette Footballspiele kommst. Ein Tag, anderen Tag. Und ich muss sagen, der Fuad, der hat ja das Jugendländer-Turnier bei euch organisiert, mit einigen Teams von euch zusammen. Da war Spandau war damit bei. Ich glaube, ich habe Potsdam damit gesehen, die damit organisiert haben. Und das Turnier, aus meiner Sicht, ich war da gewesen, war ein super Ding. Also qualitativ, von der Organisation her, klar, es gibt immer hier da eine Ecke oder eine Kante, die man besser machen kann. Ich finde, weil du gefragt hast, ob das zeitgemäß ist, ich fand es sehr gut. Die Nationalmannschaft war vertreten, Philipp hat mit seinem Team da richtig schön Präsenz gezeigt, und auch was das Scouting angeht, haben die da Gas gegeben. Also ich persönlich finde es eine gute Sache.
Als Veranstaltung sicherlich, aber wie siehst du das für das Sportlerwohl?
Ich glaube, für die Kids ist das ein Highlight. Also ich habe nichts Negatives gehört.
Und würdest du als Trainer, also konkret die Frage, würdest du als Trainer befürworten, dass ein Jugendlicher mehrere Footballspiele an einem Wochenende spielen muss?
Ich sag mal, ein komplettes Footballspiel pro Tag ist ausreichend.
ohne Regenerationsphase.
Wie es aufgeteilt ist, ob du einmal 10 Minuten spielst, 2x8 Minuten spielst, kommt ja drauf an. Ne? Natürlich, wenn du da 2-3 komplette Footballspiele am Tag spielst, das ist viel zu viel.
Ich meine, ich guck mal halt auf den artverwandten Sport Rugby. Wenn dort ein Turnier gespielt wird, dann spielt eine Mannschaft nur einmal die Woche, weil die einfach die Regenerationszeit brauchen. Gut, das ist dann Vollprofisport, da sind nochmal ganz andere Belastungen. Hier reden wir jetzt über Jugendfootball, die vielleicht noch nicht alle auf dem Maximum ihres Leistungslevels sind, und von denen verlangen wir jetzt, spiel mal an Tag 1 1,5 Footballspiele von der Zeit her, plus nächsten Tag ohne Regenerationsphase das nächste komplette Spiel, wo es dann auch richtig scheppert.
Du, ich sag mal so, einerseits haben wir natürlich Vorbereitungen darauf. Auf der anderen Seite haben wir diese Büchse der Pandora geöffnet. Das gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren, Jugendländerturnier, ich glaube sogar 30. Jetzt irgendwann mal zu sagen, nee, gibt es nicht mehr, wäre ein bisschen schade. Dass man Jungs, sag ich mal, diese Erfahrung nehmen kann. Ich sehe es auch mal als Belohnung für die Jungs, ne, für eine gewisse Leistung. Das einzige Problem, was ich jetzt teilweise dann da so sehe, ist, wir binden da relativ viele Coaches bei diesen Maßnahmen, die natürlich irgendwo fehlen. Ne? Andererseits ist es natürlich gut, dass diese Coaches mit ihren, sag ich mal, sehr spezifischem Wissen auf einem gemeinsamen Level relativ hoch zusammenkommen und dieses Wissen dann auch an die Jungs weitergeben. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass dieses hohe Level an Wissen nicht in die Teams zurückkommt. Das Einzige, was in die Teams zurückkommt, ist, dass ein Junge wieder reinkommt in sein Team und dann sich denkt so, boah, der Coach war cool, der hat richtig viel Ahnung. Ja, und merke nur, dass meine Coaches irgendwie doof sind und nichts drauf haben. Und gehe lieber zum anderen Team. Das ist das einzige Problem, was ich jetzt mit dem Länderturnier an sich habe.
Na, dann lass uns mal das Spektrum ein bisschen erweitern, also den Brennpunkt ein bisschen erweitern. Jetzt haben wir GFRJ, von der wir jetzt wissen, sie spielen die reguläre Saison auf jeden Fall mit 8 Spielen für einige Teams plus Playoffs. Dann kommst du vielleicht sogar auf 10 bis 11, 12 Spiele. Ja, kommt jetzt noch Training für Jugendländerturnier dazu, also für die Auswahl. Da fahren ja einige Teams sogar noch in Camps und haben dann nochmal ein Vorbereitungsspiel. Wir hatten ein Vorbereitungsspiel Big East gegen die Ham Jam, ist also ein zusätzliches Spiel. Und dann kommt die Auswahl. Wie viele Spiele wollen wir im Jahr den Jugendlichen zumuten?
Es macht nichts, weil die sind ja jetzt in der GFRJ nur noch mit 19, 20-Jährigen unterwegs. Das heißt, die 16, 17, 18-Jährigen haben ja kaum Spielzeit in der Saison.
Und die spielen dann.
Und die spielen dann das Jugendländerturnier.
Genau, und die armen Schlucker sollen noch Rigo spielen, hallo? Wo ist das Problem, ne? Ja, der Gedanke ist ja nicht verkehrt, ne? Das Einzige, was für mich halt so mit reinkommt bei der GFRJ, ist halt, ne, was wir jetzt schon hatten, diesen zeitlichen Ansatz, ne? Puh, ne? Also ich finde es ja irgendwie geil, dass du eine GFJ die Jungs ranbringst, ne? vom zeitlichen Ressourceneinsatz her, die in Richtung GFL mal langsam ranzuführen. Ne? Ist nur die Frage, ob man das
jetzt wirklich braucht. Das ist doch schon Pensum über GFL. Also ich meine, wir erwarten jetzt hier von Jugendlichen, dass sie ein Pensum von Profispielern erfüllen müssen. Und wir haben, nochmal, sie sind in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung. Also was wiegt schwerer?
Tja, frag das mal einen testosterongesteuerten 19-Jährigen.
Naja, dass man so manchmal die Leute vor sich selbst schützen müssen, ist klar, aber dafür sind wir als Trainer gefragt, um das einzuschätzen.
Ja, und da möchte ich jetzt mal behaupten, es gibt zumindest in der GFJ den einen oder anderen Trainer, der nicht, wie Andi Reich immer gesagt hat, den das Teachen am wichtigsten ist, sondern der Ring.
Aber was sagst du denn, wie viele Spiele sollte ein Jugendlicher die Saison spielen? Was ist für dich da so die Grenze?
Gut, also ich bin jetzt nicht der Top-Trainer, der jetzt da irgendwie mit Laktatwerten oder weiß ich nicht was um die Ecke kommt und sagt, das kannst du jemandem zumuten. Also ich finde, acht Spiele in der Saison ist schon ordentlich. Wenn du dann noch die Playoffs hast, ist eigentlich für mich ein Maximum erreicht. Wenn ich jetzt auf den Herrenbereich gucke, vierte Liga, hatten wir jetzt in der Saison 10 Spiele und wir haben gemerkt, ab Spiel 8 ging die Verletzungskurve steil nach oben. Ja, auf einmal sind die Jungs liegen geblieben und wir mussten zusehen, dass wir bei einem 30-Mann-Team das letzte Spiel überhaupt noch antreten können. So.
Ja, ich muss auch sehen, wie du Personal einsetzt. Ne? Wenn du jetzt so einen tiefen Kader hast mit zwei Backups auf jeder Position, ne? Und gut rotieren kannst, weil gut ausgebildet worden ist und der Unterschied zwischen Starter und Backup minimal ist, ne? Dann kannst du auch wirklich deine 15 Spiele machen. Ne?
Aber das ist doch nicht überall Realität.
Das ist nämlich da kommt nämlich das große Problem dann auf einmal. Ne? Und da finde ich ja schon gut, dass die Mindestpassanzahlen ein bisschen nach oben geschraubt worden sind. Aber das Problem ist, es sind halt nur Mindestpassanzahlen, das ist nur eine Quantität. Man weiß nicht, was für eine Qualität dahinter steckt. Und ich habe schon irgendjemand unten gehört, ne, dass Düsseldorf zum Beispiel nächstes Jahr angeblich in der Jugendbereich mit der Qualität ein bisschen Probleme haben wird und deswegen froh sind, dass sie so eine hohe Quantität haben. Uiui.
Okay. Du schüttelst den Kopf, Marco?
Ja, alles gut. Das ist Jammern auf hohem Niveau da.
Hohes Niveau, ne?
Also ich meine, wenn du deine Starting-Jungs hast, deine Starting-Elf, dann wirst du die spielen lassen. Die besten 11 spielen und maximal wird dann mal für einen Drive ausgewechselt, wenn ihm die Luft knapp wird. Aber ansonsten doch durchspielen.
Ja, aber da muss ja auch
beim 90-Mann-Kader.
Ja, aber da muss er als Coach aber auch strategisch denken können. Ne? Einerseits darf ich den Jungs, sag ich mal, nicht ihre sich trainierte Spielzeit nehmen, ne? Aber ich muss dann auch gucken, dass ich meinen Personaleinsatz auch strategisch lenke und sage, okay, du spielst dieses Spiel nicht durch, weil wir haben jetzt noch 3 Spiele back-to-back. Ich muss dich schonen, weil ich brauche dich im dritten Spiel auch noch fit.
Ja, aber gehen wir doch mal weg von den Panthern. Wir nehmen ja immer Düsseldorf als Beispiel, dass die jetzt eine irgendwie Sonderstellung haben, ist jetzt dem bewusst geworden. Aber wenn wir jetzt mal Stuttgart Scorpion nehmen, die 115-0 Klatsch gekriegt haben, was wahrscheinlich auch daran liegen wird, dass sie eben nicht dieses Überteam haben. Sie haben trotzdem ihre 8 Saisonspiele. Sie waren eine Runde in den Playoffs, sprich, sie haben 9 Spiele. Dann kommt eben, wie gesagt, das Training für die Auswahl dazu, Vorbereitungsspiel, sind dann 10 Spiele und dann geht's ins Turnier. So, was muten wir den Jugendlichen zu?
Im Turnier hast du dann maximal, ich sag mal, 1,5 Spiele. Also sind wir da bei Jugendlichen bei 12 Spiele die Saison.
Ja, und ich wiederhole dann nochmal, jetzt haben wir mal ein Herrenteam, vierte Liga, kriegen keine Saison mit 10 Spielen hin, weil sie alle auseinanderfallen.
Ja, und das Ganze nur durch Masse abfangen. Ne? Weil du hast ja nur eine bestimmte Anzahl an Snaps im Spiel, die du spielen kannst. Ne? Und das kannst du nur durch Masse machen. Wenn du, sag ich mal, für nur 30 Jungs hast, ne? Und du hast dann so ungefähr, wie viele Plays haben wir normalerweise pro Spiel? Ja,
60? So ungefähr 60, 65.
60, also 30 pro Seite. Ne? Ja, okay, dann kommst du damit nur einigermaßen klar. Ne? Aber je mehr Spiele es sind, desto mehr kommen die Ausfälle hinzu. Das heißt, es muss das immer wieder aufpolstern. Und da kommen wir halt auf diese 70 Leute. Das kommt eigentlich von irgendwo her.
Na, und dann also, und da komme ich dann halt auf die Frage, wie sinnig ist dann das Jugendländerturnier? Brauchen wir sowas?
Brauchen für die Nazio. Weil da wird gesichtet.
Weil das kommt ja dann auch irgendwann noch dazu, ne? Dann hast du deine Landesauswahl abgeschlossen, die Jungs gehen in die National Camps und dann spielen sie irgendwann alle 4 Jahre dann nochmal diese Nazio-Ding. Werden die dann aus dem Jugendländerturnier rausgenommen, spielen sie das auch noch und gehen dann ins Nazio-Ding oder wie viel, also, ne?
Einerseits sollen die Jugendlichen doch gefördert werden, ne?
Aber auch nicht überfordert.
Jetzt bist du aber kleinlich. Jetzt bist du aber kleinlich, mein Lieber, ne? Nee, also den Punkt verstehe ich schon. Ne? Aber ich glaube, über sowas macht man sich normalerweise auch keine großen Gedanken, ne? Weil der Trainer im Verein, der sieht nur, okay, der kann spielen. Gut, der geht jetzt zur Maßnahme. Findet ja meistens nach meiner Saison statt und im Wintertraining wird er wieder fit sein. Ist okay, Saison wird er wieder fit sein. Ne? Die Coaches sind dann in der Maßnahme, sehen halt nur, okay, ist fit, ist nicht fit, eingesetzt, Punkt aus. Ne? Spreu und Weizen. Ja.
Wir haben ja die Spielzeit wurde ja angepasst dieses Jahr, auch der Modus ein bisschen und man hat die Anzahl im Kader erhöht. Wir sind auf 55 Spieler hochgegangen. Mhm. Vorher waren es, glaube ich, 45 für die Auswahl, jetzt sind es 55, weil man auch gesagt hat, die Belastung, also die Head Coaches haben es gesagt, der Jugendauswahl, ne? Vielleicht sollte man mit Sascha mal sprechen, da von der Green Machine, der ja immer erfolgreich ist. Vielleicht mal, was der da so für Ansätze hat, wie der darüber denkt überhaupt.
Ja, oder mal mit euch von der Gafka.
Das wird ja mal revolutionärer hier, ey.
Naja, wir sind auch dafür da, mal die Fragen zu stellen, die sich sonst keiner stellt.
Ja, nee, Fragen zu stellen, die sich sonst keiner traut.
Ja. Dafür sind wir da.
Die Frage habe ich auch mal gestellt. Da guckte man auch ein bisschen doof aus der Wäsche, wo ich gesagt habe, ey, wir wollen für das Jugendländerturnier wollen wir die besten Jugendlichen Deutschlands sichten für die Nationalmannschaft.
Ja.
So. Wenn man allerdings in einer Jugendauswahl eine gewisse Summe nimmt, um überhaupt daran teilnehmen zu dürfen oder zu können, weil man ja auch irgendwie das Trainingslager in einem anderen Land machen möchte, erreiche ich damit überhaupt die besten Spieler oder erreiche ich nur diejenigen, die sich das leisten?
Und warum haben wir denn bei den Männern keinen?
Die armen Jungs sollen doch Regio spielen, versteht ihr das nicht? Die armen Jungs sollen halt nicht da oben spielen, ist doch normal, Mensch.
Und warum
Entschuldigung, das kommt aus NRW gerade.
Sollen sie doch Kuchen essen, Mensch.
Und warum haben wir denn bei den Männern kein Auswahlturnier oder bei den Frauen? Da wollen wir doch auch für die Nationalmannschaft sichten.
Huber. Achso, das war ja mal.
Also, wie gesagt, ich frage mich so mittlerweile, ob dieses Ding überhaupt Not tut und ob wir den Jugendlichen, auch wenn sie es geil finden, überhaupt einen Gefallen tun. Naja, aber wir werden hier zu keinem Ergebnis kommen. Vielleicht diskutieren wir das irgendwann nochmal in einer Expertenrunde.
Schreib sie auf.
Ansonsten vielen Dank an die Leute, die hier fleißig mitdiskutiert haben. Wenn ihr nochmal irgendwie ein Thema habt, über das wir sprechen sollen, dürfen, beziehungsweise ihr nochmal eine Meinung kundtun wollt, dann schickt uns eine Sprachnachricht auf Instagram, dann spiele ich die hier wie heute vor. Vielen Dank, Marco, dass du den Weg so kurzfristig zu uns gefunden hast.
Ja, bitte.
Und dass du dein Kickoff-Meeting unterbrochen hast.
Ich versuche mein Spielzeug. Moment, Outro, Moment.
Du brauchst kein Outro spielen.
Doch, das haben wir schon lange nicht mehr.
Das ist zu laut. Wir faden immer ein.
Ach, bist du selber so ein Fader.
Mann, das mach ich in der Post-Production, mach das Ding aus.
Du bist auch, yeah, aber ich finde, das ist so stimmig gerade.
Ja, ne? Ja, aber ich baue das ja immer am Ende ein und lasse es einfaden, ja, von leise auf laut. So, aber egal. Schreibt uns, kommentiert, folgt uns, lasst Likes da und überhaupt.
Genau.
Marco, hast du noch berühmte letzte Worte?
Es war sehr nett wieder mit euch und ich glaube, für dich war es heute ein bisschen anstrengend, oder, Kälte?
Wieso für mich?
Weil Carsten ein Spielzeug hat.
Lass uns alle weiter, für die Jugendlichen diesen Sport weiterführen und alles wird gut.
Nee, also ich fand es eine schöne Diskussion und zur Diskussion gehört ja auch, dass verschiedene Meinungen aufeinander kommen und man dann Argumente austauscht. Deswegen fand ich das heute auch sehr gut. Es gab mehrere Sichtweisen und das macht einen Talk erst interessant. Wenn wir alle dieselbe Meinung hätten, dann bräuchten wir uns ja gar nicht treffen und darüber reden.
Genau, wir demnächst beim Landesverbandstag.
Richtig. Ich warte nur darauf, dass wir endlich mal eingeladen werden.
Eingeladen oder ausgepeitscht, das ist jetzt die Frage.
Aber ich glaube, wir sind zu kontrovers. Ich meine, andere Laber-Podcasts, die werden dann zum GFL-Bowl eingeladen und dürfen sie mit Hunds und Kunst fotografieren lassen. Und wir meckern nur.
Typisch.
Aber das und Marco, wenn du dich mit uns abgibst, bist du auch irgendwann geächtet.
Ich habe ein dickes Fell. So.
Ja, sieht man.
Okay. Egal.
Ach so, du hast gar kein T-Shirt an.
man sollte immer seine Meinung haben, geradeaus sein und man kann über alles diskutieren und
deswegen bist du genau richtig hier.
Die persönliche Ebene, auch wenn man einen, ja, weiß ich nicht, wenn man die Nase nicht passt, dann muss man das sagen. Kommt Teddy aus. Ich stehe dazu.
Das lassen wir mal so stehen und dann wünschen wir allen eine gute Nacht und ja, bis in zwei Wochen.
Und tschüssi.
Ciao, ciao.
Die Coach Potatoes.